Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast.
Ich bin Marieke.
Und ich bin Amanda.
Und wir erzählen euch hier jede Woche von spannenden internationalen True Crime Fällen.
Es ist Sonntag, es ist sehr grau vor meinem Fenster. Die Sonne sehe ich gar nicht. Aber ich werde gerade von einer Taube beobachtet. Habe ich legit gerade festgestellt. Heute habe ich Publikum. Also Marieke ja auch als Publikum. Heute doppelt so viele Menschen, doppelt so viele Lebewesen wie sonst.
Genau, Amanda meint natürlich Olaf. Ja, für die, die neu sind und Olaf nicht kennen, Olaf ist unser Covermodell. Er ist ein kleiner Hund, der hier zu meinen Füßen liegt und immer dabei ist.
Mhm, ja. Der nicht mehr viel zu sagen hat.
Der nicht so viel zu sagen hat, aber ab und zu auch mal eine Erscheinung bei unserem Instagram-Account macht. Also falls ihr den mal anschauen wollt, schaut da vorbei.
Genau, und folgt uns gerne, wenn ihr möchtet. Das freut uns nämlich auf jeden Fall. Und wenn wir eh schon dabei sind, mit Social Media zu reden, gerade in unserem Telefonat, bevor wir jetzt auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir auch darüber geredet, dass wir ja auch gerade viel bei TikTok posten. Und falls ihr den Content auch vielleicht mitnehmen wollt, den es dann nämlich auch nur bei TikTok gibt, dann würde uns das auch voll doll freuen. Guck mal.
Genau.
Werbung gemacht für uns selber.
Ja, Amanda hat zum Beispiel heute einen TikTok hochgeladen, wo sie darüber redet, welcher Fall sie total lange beschäftigt hat. Mhm. Ich habe gestern, beziehungsweise jetzt die letzten Tage, so ein paar TikToks hochgeladen zu der dunklen Vergangenheit einiger Stars. Also ja, da kommt auf jeden Fall noch einiges auch.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Und apropos Werbung, wir haben es gerade für uns Werbung gemacht. Und bevor es mit dem Fall losgeht, machen wir hier nämlich auch ganz kurz Werbung.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in detail.
Und das war's auch schon mit der Werbung. Ich bin heute dran mit dem Fall und habe einen Fall mitgebracht, der uns mal wieder in die USA führt. Und wie immer bei unserem Podcast lohnt es sich auf jeden Fall, nach dem geskripteten Teil auch noch dran zu bleiben. Da diskutieren wir nämlich ein paar Aspekte. Und es gibt immer noch unsere Puppy Breaks zum Auflockern und haben auch spannende Empfehlungen meist im Gepäck. Also wenn ihr dranbleiben möchtet, freut uns das total. Und dann fange ich jetzt aber mit unserem Fall an. Es ist der 19. August 1975. Der Sommer neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Die letzten Sonnenstrahlen werden aufgesogen, die letzten lauen Sommerabende genossen, bis die Tage wieder kürzer und kühler werden. Die 14-jährige Kathy Rottler wünscht sich nichts sehnlicher, als diese Tage einfrieren zu können, sie noch ein kleines bisschen zu verlängern, bevor die Schule und damit wieder der Ernst des Lebens losgeht. Aber daran möchte der Teenager aus Indianapolis noch nicht denken. Sie möchte jeden Tag, der bleibt, genießen und mit Dingen füllen, die ihr Spaß machen. Und für den heutigen Tag hat sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ein Freund der Familie hatte ihr angeboten, in einem Jugendtreff namens The Barn das Billardspielen beizubringen. Eine perfekte Abendbeschäftigung nach einem perfekten Sommertag. "Darf ich gehen?", fleht Kathy ihren Vater an. Ihre Augen, die den Welpenblick perfektioniert haben, sind auf den Erwachsenen vor ihr gerichtet, der natürlich nicht widerstehen kann. "Ja, du darfst, aber..." Kathy schluckt, was jetzt wohl folgen würde. "Nimm bitte deine kleine Schwester mit." "Na gut", Kathy seufzt, blickt dann die 11-jährige Sherry an und erwidert das Lächeln ihrer kleinen Schwester. Die Kleine bewundert ihre große Schwester und würde ihr überall hin folgen, ganz egal, was Kathy für diesen Abend angedacht hätte. Wenn Sherry dabei sein darf, dann ist das für sie schon der größte Gewinn. Während Sherry sich also bereits auf den Abend im The Barn freut und es kaum erwarten kann, loszuziehen, zieht sich Kathy noch schnell um. Sie zieht ein marienblau-weiß gestreiftes Oberteil an, dazu eine Blue Jeans und Sandalen. Über ihr Top zieht sie noch das neue weiße Westernhemd ihrer älteren Schwester, das sie aus ihrem Kleiderschrank gemopst hatte. Die Ärmel krempelt sie hoch. "Perfekt", entscheidet sie und kämmt sich noch schnell ihr braunes gewelltes Haar, das in den letzten Monaten immerzu von der Sonne geküsst wurde und nun ein kleines bisschen heller wirkt als sonst. Jetzt kann es endlich losgehen. Wobei die Gruppe, die an diesem Abend die hohe Kunst des Billards erlernen will, ist nicht komplett. Kathy hatte ihrer besten Freundin Candace aufgeregt von der Abendplanung berichtet und die war natürlich sofort dabei. Als diese endlich beim Haus der Rottlers eintrifft und das Trio die Eingangstür hinter sich zuzieht, trifft die Sonne bereits auf den Horizont und färbt den Himmel erst orange und dann in ein tiefes Blau. Die ruhige Abenddämmerung legt sich über den östlichen Teil von Indianapolis und haucht der Stadt etwas Ruhe ein. Es ist ein klarer, warmer Abend. Ein laues Lüftchen weht und die Hauptstraße vor ihrer Haustür lädt zu einem nächtlichen Spaziergang ein. Der Jugendtreff befindet sich gerade mal 1,5 Kilometer entfernt und die 20 Minuten laufen sie sehr gerne. Warum auch nicht? Die Temperaturen sind angenehm und vor der Dunkelheit haben die Mädchen ebenfalls keine Angst. Eigentlich haben sie vor kaum etwas Angst. Nicht vor den Tieren, die ihnen begegnen könnten oder davor, sich verlaufen zu können. Dafür kennen sie die Gegend viel zu gut. Sie marschieren los und legen als allererstes einen kleinen Zwischenstopp bei einer Tankstelle ein. Dort erwartet sie ein bekanntes Gesicht. Der Tankwart, der an diesem Abend Schicht hat, ist einer, den sie besonders gern haben. Nicht nur, weil er immer so freundlich ist, sondern vor allem, weil er es mit dem Jugendschutzgesetz nicht ganz so ernst nimmt. Als die drei ihn um eine Packung Zigaretten bitten, wandern diese schnell über die Ladentheke, so wie sie es auch schon einige Male zuvor getan haben. Vor der Tankstelle wird dann eine Zigarette angezündet. Der Rauch füllt ihre kindlichen Lungen und hinterlässt einen unverkennbaren Geschmack von Tabak und Rauch im Mund. Kathy und Candace schauen sich an und denken, wir sind so cool. Mit der Zigarette in der Hand und Leichtigkeit im Bauch begeben sie sich wieder auf den Weg. Zumindest wollen Sherry und Candace das. Aber Kathy hat eine bessere Idee. Kommt, lasst uns per Anhalter fahren, verkündet sie mit einem Grinsen im Gesicht. Das geht viel schneller und ist auch viel aufregender. Die anderen teilen ihre Euphorie nicht und sind eher unsicher. Es sind doch nur 15 Minuten, verkünden sie. Die können wir doch locker laufen. Aber Kathy bleibt dabei. Ich bin schon mal mit jemandem mitgefahren. Das geht ganz einfach, versucht sie, die anderen zu überreden. Schließlich geben diese nach und folgen Kathy, als sie die Straße überquert, sich günstig positioniert und ihren kleinen Daumen in die Luft streckt. Jetzt heißt es nur noch warten, erklärt Kathy, und Sherry und Candace nicken nervös. Lange ausharren müssen sie jedoch nicht. Bereits der erste Wagen, der die drei Mädchen erblickt, hält neben ihnen an. Es ist ein heller Kombi mit einem Mann am Steuer, der die drei auffordert, einzusteigen. Er trägt ein rosa-weiß gestreiftes Hemd, dazu eine braune Hose und eine funkelnde Armbanduhr, die sofort auffällt. Er hat kurzes, welliges Haar, das neben rot-braunen Strähnen auch schon einige graue beherbergt. Er ist alt, denkt sich Kathy, auch wenn sie nicht sagen könnte, wie alt genau. Schließlich ist das ganz schön schwer zu beurteilen, wenn man selbst gerade mal 14 Jahre seines Lebens geführt hat und jeder einem älter, reifer, erwachsener vorkommt. Kathy geht mit schnellen Schritten auf das Auto zu, reißt die Tür auf und möchte eigentlich auf die Rückbank steigen. Weil diese aber umgeklappt ist und so keinerlei Sitzplätze anbieten kann, geht sie wieder einen Schritt zurück. Ich habe zu viel Zeug im Kofferraum, erklärt der Mann kurz, als er Kathys verwunderten Blick vernimmt. Kommt, setzt euch doch einfach neben mich. Kathy verschließt die Tür wieder, geht einen kleinen Schritt nach vorne, öffnet die Beifahrertür und klettert auf den Platz neben dem Mann. Sherry und Candace folgen ihr und quetschen sich ebenfalls auf den einen freien Sitzplatz. Es ist ganz schön eng, denken sie, wissen aber auch, dass sie ja nur ein paar Minuten unterwegs sein würden, bis sie dann den Abend mit viel Spaß und Spiel füllen können. Wir möchten gerne zu The Barn, erklärt Kathy, nachdem sie sich mit neugierigem Blick im Auto umgesehen hat. Der Wagen und auch der Mann sind eher unauffällig. Es riecht aber ganz schön stark nach Öl. Ob er vielleicht Mechaniker ist, denkt Kathy? Der Mann nickt, tritt aufs Gaspedal, führt das Lenkrad etwas zur Seite und beginnt dem Straßenverlauf zu folgen. Als er sich dann nach ein paar Minuten der Abzweigung nähert, die sie auf direktem Weg zu ihrem Ziel führen soll, weist Kathy ihn darauf hin, dass sie hier gleich abbiegen müssen. Aber der Mann reagiert nicht auf ihre energische Stimme. Sein Blick ist weiterhin auf die vor ihm liegende Straße gerichtet. Hat er sie nicht gehört? Kathy versucht es erneut. Da müssen wir abbiegen. Aber statt zu entschleunigen, drückt sich der Fuß des Fahrers nur weiter ins Gaspedal und der Wagen nimmt an Geschwindigkeit zu. Ohne dass die drei Mädchen ein einziges Wort austauschen müssen, wird ihnen allen sofort klar, dass hier irgendwas nicht stimmt. Dass sie nicht in das Fahrzeug eines freundlichen Mannes gestiegen sind, der hier eine gute Tat begeht, sondern dass etwas Schreckliches passieren würde. Panik fließt durch ihre Körper, lässt ihre Herzen schneller schlagen und nach Lösungen suchen. Kathy beruhigt sich erstmal und versucht es mit gutem Zureden. Mit sanfter Stimme bittet sie den Mann umzukehren. Sie würden ganz schön viel Ärger bekommen, wenn sie nicht nach Hause kommen, erklärt sie. Bestimmt würden sie Hausarrest kriegen. Bitte, bringen Sie uns wieder zurück. Aber die Miene des Mannes verzieht sich nicht. Er schweigt, starrt wie eingefroren nur auf die Dunkelheit vor sich. Und diese beängstigende Stille lässt auch Kathy nicht mehr ruhig bleiben. Sie blickt ihre Schwester und ihre Freundin an. Sie schreit, mach die Tür auf oder das Fenster, wir müssen rausspringen. Aber keine Chance. Candace tastet nach einer Türklinke, sucht nach einem Hebel, um das Fenster hinunterzukurbeln. Aber dort ist nichts. Ihre Finger ertasten rein gar nichts. Das war ihnen beim Einsteigen gar nicht aufgefallen. Aber die ganze Verkleidung an der Innenseite der Beifahrertür war entfernt worden. Verdammt, denkt Kathy. Was nun? Hektisch streckt sie ihren Fuß aus, versucht mit aller Kraft bis zum Gaspedal zu kommen. Vielleicht, so hofft sie, würde der Wagen dann so schnell fahren, dass jemand die Polizei rufen würde. Aber ihre Beine sind zu kurz, ihre Füße schaffen es nicht bis nach unten und so entscheidet sie stattdessen, nach dem Lenkrad zu greifen. Ihre kindlichen Hände krallen sich daran fest, versuchen es in eine Richtung zu bewegen und scheitern. Ein eiskalter Blick trifft Kathy nun. Der Mann hat genug. Seine versteinerte Miene hat Risse bekommen und nun Platz gemacht für sein wahres Gesicht. Das Gesicht eines Monsters, eines bösartigen Wesens, das keinerlei Erbarmen zeigt. Der Mann greift zur Seite, zieht eine Pistole heraus und drückt sie Kathy an die Schläfe. Halt die Klappe und rutsch rüber, brüllt er, oder ich blaste den Kopf weg. Kathy schluckt, rückt zu ihrer kleinen Schwester, die genau wie Candace vor Angst erstarrt ist. Alle drei schließen sich in die Arme und hoffen, dass sie bald aus diesem Albtraum erwachen. Sie denken an die Sommernacht, die sich hinter den Türen des Wagens befindet, denken an all die Pläne, die sie für die restliche Zeit geschmiedet haben. Sie hoffen und beten, dass sie noch erleben würden. Der Wagen fährt währenddessen weiter durch die dunkle Nacht. Die Reifen gleiten über den warmen Asphalt und verlassen nach etwa 5 Meilen die Stadtgrenzen von Indianapolis. Im ländlichen Hancock County angekommen, biegt der Wagen erst rechts und dann links auf einen schmalen Feldweg ab, der auf direktem Weg in ein Maisfeld führt. Der Wagen hält an. Der Mann steigt aus und scheint die Umgebung abzusuchen. Sein Blick wandert durch das Nichts vor ihm, gleitet über die hochgewachsenen Maispflanzen. Richtig zufrieden scheint er nicht zu sein. Zitternd kauern die Mädchen auf dem Vordersitz zusammen und beobachten, wie der Mann wieder einsteigt. Den Motor startet und noch tiefer in das Maisfeld fährt. Kurze Zeit später bleibt der Wagen wieder stehen. Der Mann steigt aus, umrundet das Fahrzeug und öffnet dann die Tür zur Beifahrerseite. Er versperrt einen möglichen Ausgang, greift dann zu einem Seil und verbindet die Hände der Mädchen und befestigt die Schlinge am Wagen. Danach blickt er alle drei an und fragt nach Namen und Alter. 3 unsichere, angsterfüllte Stimmen füllen jetzt eine Gegend, in der sonst absolut nichts zu hören ist. Kathy, 14, Candace, 13, Sherry, 11. Der Mann nickt. Sein Blick wandert von einem Mädchen zum nächsten und deutet dann auf Sherry. Du bist die Erste, erklärt er ihr. Kathy blickt ihrer kleinen Schwester hinterher, als diese aus dem Wagen steigt. Ihr Körper wird durchflutet von Emotionen. Wut auf den Mann, der ihnen das antut, Vorwürfen, warum sie in so eine Situation gebracht hat und vor allem Angst. Angst um sich, aber auch Angst um ihre kleine Schwester. Was, wenn der Mann sie tötet? Das würde Kathy nicht ertragen können. Mach, was er sagt, ruft sie Sherry zu. Er hat eine Waffe. Die 11-Jährige nickt. Dann wird sie von dem Mann zum vorderen Teil des Wagens geschoben. Er zerreißt ihr Oberteil und hebt dann das kleine Mädchen auf die Motorhaube. Das ist dein erstes Mal, stimmt's? Fragt er sie. Dann spuckt er in seine Hände und verteilt die Flüssigkeit auf Sherrys Körper. Danach vergewaltigt er das Mädchen, während Kathy und Candace keinen Meter entfernt Zeuginnen dieser schrecklichen Tat werden. Verzweifelt durchsuchen sie den Wagen nach irgendetwas, mit dem sie sich verteidigen können. Eine Waffe, ein Messer, irgendwas müssen sie doch finden. Als sie wieder hochblicken, fehlt von dem Mann, aber auch von Sherry jede Spur. Das ist ihre Chance, denkt Kathy und sucht noch intensiver. Das Seil an ihrem Handgelenk ist etwas locker. Wenn sie sich Mühe gibt, dann kann sie sich vielleicht aus den Fesseln befreien. Aber was dann? Sie sind hier mitten im Nirgendwo. Der Mann ist bewaffnet. Und selbst wenn sie es schaffen würde, davonzurennen, was wäre dann mit ihrer kleinen Schwester? Nein, sie kann sie nicht alleine lassen, entscheidet sie schließlich. Als der Mann wenige Minuten später zurückkehrt, ist Cherry nicht bei ihm. Er öffnet die Tür, schaut die zwei Mädchen an und schlägt Candace dann mit seiner Waffe fest ins Gesicht. Ihr Schädel brummt. Alles wird für einen kurzen Moment dunkel, so sehr schmerzt der Schlag. Er befiehlt der 13-Jährigen, aus dem Auto auszusteigen, überprüft, ob sie Geld in ihren Hosentaschen hat und deutet dann auf ein Fleckchen Erde neben den Vorderreifen. Leg dich hin. Eine Anweisung, der Candace zitternd Folge leistet. Als sie am Boden liegt, sieht sie etwas aufblitzen. Es ist metallisch, lang. Ihr Kopf brummt immer noch und realisiert erst viel zu spät, was der Mann da aus der Tasche gezogen hat. Ein Messer, das jetzt in Candace Hals wandert. Ein unglaublicher Schmerz durchfließt ihren Körper, aktiviert bei ihr die Fight Response und lässt sie ihre letzte Kraft zusammennehmen, um ihrem Angreifer kräftig ins Gesicht zu schlagen. Etwas, das den erwachsenen Mann unbeeindruckt lässt. Stattdessen sticht er immer wieder zu. Insgesamt 12 Mal würde die Klinge des Messers in den Körper des Mädchens dringen. Überall ist Blut. Ihr Körper regt sich nicht mehr. Ihr Atem bleibt aus und die Hände liegen regungslos am Boden. Der Mann blickt Candace an, packt sie an den Haaren und zerrt sie tiefer in das Maisfeld. Dort lässt er ihren Körper in den Dreck fallen, tritt Candace den Rücken zu und nimmt sich jetzt Kathy vor. Er löst ihre Fesseln und schiebt sie aus dem Auto. Kathys Blick wandert dorthin, wo der Mann bereits mit Cherry und Candace verschwunden ist. Aber dieser schüttelt nur den Kopf. Wir gehen nach hinten, erklärt er ruhig. Zu ruhig. Kathy folgt ihm hinter das Auto, setzt sich, wie von ihm verlangt, auf den Boden und blickt hoch. Was jetzt? Fragt sie. Und auch sie sieht, wie dann eine Messerklinge zu ihr nach unten wandert und sie am Hals verletzt. Blut strömt aus der Wunde an ihrem Hals. Kathy versucht nicht zu schreien, sich nicht von dem Schmerz übermannen zu lassen. Immer wieder wird das Messer angehoben und in ihr Fleisch gestochen. 5 Mal zählt Kathy, bis auch sie zu schwach wird und zur Seite fällt. Sie vernimmt, wie der Mann sich von ihr entfernt, dann wenig später zurückkehrt, sie an den Füßen packt und ins Maisfeld zerrt. Regungslos liegt Kathy am Boden. Sie versucht nicht zu atmen und versucht sich so zu verhalten, dass er sie für tot halten könnte. Viel fehlt da ja auch nicht. Als sie schließlich hört, wie sich eine Autotür öffnet und schließt und dann auch noch ein Motor aufheult, richtet sie sich vorsichtig auf. Geschwächt von dem Blutverlust kämpft sie sich auf die Beine, um zu sehen, wohin der Wagen fahren könnte. Als ihr Blick auf ein Stoppschild fällt, spürt sie etwas an ihrem Körper. Sie zuckt zusammen und sieht, wie sich eine Hand um ihr Bein legt. Erschrocken fällt Kathy zurück, fällt auf den harten Boden und versteht erst jetzt, zu wem die Hand gehört. Es ist Candace, die neben ihr liegt, die sich genau wie sie totgestellt hatte. »Wo ist Cherry?« flüstert Kathy. »Ich weiß nicht«, antwortet Candace. »Ich glaube, der Mann hat sie mitgenommen.« Alarmiert blicken sich die beiden Mädchen um, aber von Cherry fehlt jede Spur. Sie müssen Hilfe holen, entscheiden sie und richten sich mit letzter Kraft auf. Mit langsamen Schritten bewegen sich die beiden Schwerverletzten in Richtung Highway. Candace deutet auf ein Haus in der Nähe des Maisfelds, aber Kathy schüttelt nur mit dem Kopf. Was, wenn das das Haus des Mannes ist? Sie ziehen weiter, bis Candace aufgeregt nach vorne deutet. Ein Autokino voller Menschen, die über den Parkplatz strömen. Die würden uns sicherlich helfen. Bevor sie ihre letzten Kraftressourcen aktivieren kann, verschwindet dieser Anblick vor ihren Augen. Er verpufft einfach so. Candace hält sich den Kopf. Er brummt immer noch. Hatte sie sich das Ganze nur eingebildet? Als sie Kathy fragend anschaut und sieht, dass sie nicht so euphorisch reagiert wie sie selbst, glaubt sie wirklich, dass ihre Sinne ihr einen Streich gespielt haben müssen. Also stolpern sie weiter den Highway entlang, voller Schmerz und Hoffnung zugleich, die sie antreibt. Als der Scheinwerfer eines Autos schließlich die beiden Mädchen erleuchtet, hält der Wagen zunächst nicht an, sondern fährt an ihnen vorbei. Der Fahrer, Victor Parsons, ist gerade auf dem Weg nach Cumberland, um dort mit seinem Bruder und einem Kumpel ein Bierchen zu trinken. Als er die beiden Mädchen am Straßenrand erblickt, ist er erstmal irritiert. Er fragt sich, warum so junge Mädchen per Anhalter fahren würden. Und dann auch noch diese Batik-Shirts. Kommen sie von irgendeiner Party? Er wollte schnell zu seinem Ziel und hatte weder Platz noch Lust, jemanden mitzunehmen. Erst als seine Mitfahrer anmerken, dass das doch Blut auf ihren Shirts ist, hält er den Wagen an. Kathy und Candace stürmen auf ihn zu. So fühlt es sich zumindest für sie an. Eigentlich sind es eher unsichere Schritte, die die Mädchen schnell aus der Puste bringen. Was Victor nun erblickt, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren. Das war nicht einfach nur ein bisschen Blut auf den Shirts. Die beiden sind blutüberströmt. Und ihr Hals, was sind das denn für Klumpen, die da dran hängen? Ist das Blut oder Haut oder beides? Es ist glasklar, dass diese beiden Mädchen Hilfe brauchen. Und so werden sie schnell auf die Rückbank verfrachtet und in den nächsten Ort gefahren. An einem Motel machen sie letztlich Halt und eilen zu einer Telefonzelle, um die Polizei und einen Krankenwagen zu verständigen. Auf der Fahrt dorthin hatten die Mädchen berichtet, was ihnen angetan wurde. Und nun lauscht auch die Notrufzentrale den Beschreibungen, die auch aus einem Horrorfilm stammen könnten. Währenddessen geht es vor allem Candace immer schlechter. Sie ringt nach Luft. Ständig hat sie Halluzinationen, sieht, wie Kathy eine Zigarette raucht und wie der Rauch aus dem offenen Hals ihrer Freundin quillt. »Ich werde sterben«, flüstert Candace schließlich. »Nein«, beruhigt der Mann neben ihr sie, »du wirst nicht sterben. Jesus ist mit dir.« Aber Candace' Augen fallen zu und alles wird dunkel. Das nächste, woran sie sich erinnert, ist das grelle Licht einer Taschenlampe, die ihr Gesicht erhellt. »Du kannst jetzt aussteigen«, erklärt ein Polizeibeamter. Es ist der 25-jährige Gary Maxey, der als erster eingetroffen ist und nicht glauben kann, was er da erblickt. Man hatte gemeldet, dass den Mädchen die Kehlen durchgeschnitten wurden, aber so sah es ganz und gar nicht aus. Viel eher danach, als ob jemand mit einem stumpfen Messer immer wieder auf den Hals eingeschlagen hätte. Wie ein Akkordeon, so sieht ihr Hals aus, wird er es später beschreiben. Als Kathy den Beamten ansieht, hat sie nur ein einziges Anliegen. Sherry, ihre kleine Schwester, ist nicht bei ihnen. Sie müssen nach ihr suchen, fleht sie verzweifelt. Gary Maxey nickt. Während sich die Ersthelfer um die beiden Mädchen kümmern und sie nun endlich versorgen, machen er und der Fahrer des Wagens Victor sich auf den Weg zurück zum Maisfeld, um dort nach Sherry oder hilfreichen Spuren zu suchen. Während Victor vor dem Maisfeld ausharrt, für den Fall, dass Sherry vielleicht rausstolpert, begeben sich sein Freund und der Polizist ins Innere. Taschenlampen suchten den Weg nach der vermissten Elfjährigen ab und der Name des Mädchens klingt immer wieder durch die Nacht. Als es für einen kleinen Moment dann still wird, vernimmt Maxey ein Geräusch. Es ist ein Stöhnen, ein Röcheln. Er bleibt stehen, wartet einen Moment und hört es wieder. Ja, ganz sicher, das ist ein Mensch. Sein Blick wandert umher, bis er schließlich auf den Körper von Sherry trifft. Etwa 4 Maisreihen von der Fahrbahn entfernt liegt sie inmitten des Maisfelds mit einem blutverschmierten Tuch um ihren Hals gewickelt. An ihrem Körper sind überall Stichverletzungen, am Hals, aber auch auf ihrer Brust. Auch wenn Sherry noch bei Bewusstsein zu sein scheint, ist klar, dass sie dringend Hilfe benötigt. Der Beamte schnappt sich das benommene Mädchen, befördert es auf den Wagen und wartet, bis kurz darauf ein Krankenwagen eintrifft, der Sherry in das Krankenhaus bringt, in dem sich auch Candace und Kathy befinden. Nachdem man ihre Verletzungen, 17 Verletzungen alleine an ihrer Brust, untersucht hat, wird die 11-Jährige operiert. Auch die anderen beiden wurden medizinisch versorgt, hatten aber etwas mehr Glück, weil ihre Verletzungen nicht ganz so schwerwiegend waren. Nachdem alle 3 über den Berg sind, kann das erste Mal aufgeatmet werden. Nicht nur bei den Polizeibeamten, sondern auch bei den Familien der Mädchen, die sofort verständigt wurden und immer noch nicht wirklich glauben können, was ihren kleinen Mädchen da widerfahren ist. Und vor allem, dass der grausame Mensch, der ihnen das angetan hat, immer noch auf freiem Fuß ist. Auch der Polizei bereitet dieser Umstand natürlich große Bauchschmerzen und es wird sofort eine Fahndung nach dem Angreifer und auch seinem Fahrzeug ausgesprochen. Die Ermittlungen in dem Fall beginnen sofort und gleich mehrere Behörden aus unterschiedlichen Counties beteiligen sich daran. Mehr als 15 Ermittelnde haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Täter ausfindig zu machen und dem Schrecken so ein Ende setzen zu können. Schließlich ist es nicht nur eine Gefahr für die Öffentlichkeit, einen so gefährlichen Menschen in Freiheit zu wissen, sondern auch unabdingbar für den Seelenfrieden von Kathy, Sherry und Candace. Und weil die 3 leider am besten wissen, wer der Mann ist bzw. wie er aussieht, werden sie noch im Krankenhaus nach einer Beschreibung gefragt. Den Mädchen fällt es schwer, sich an ganz genaue Details wie sein Alter zu erinnern. Für sie war er einfach alt, alt wie Erwachsene es eben sind. An manche Dinge erinnern sie sich aber genau, sein Outfit zum Beispiel und auch seine Frisur. Und eine Sache hat sich sehr tief in ihrer Erinnerung gebrannt. Seine Augen. Die waren tief eingesunken, eiskalt. Es war ein Blick, den sie nie mehr vergessen würden. Und anhand dieser Beschreibung wird dann auch ein erstes Phantombild angefertigt, das dann auch mit der Öffentlichkeit geteilt wird. Nachdem das Bild die Schlagzeilen der Presse schon Tage nach der Tat definiert, wird die Polizei mit Tipps und Hinweisen nur so überrannt. Jeder möchte Hinweise zum Slasher, so wird der Täter genannt werden, geben. Unzählige Anrufe gehen ein, weil man glaubt, die Person auf dem Bild wiederzuerkennen. Mal sind es Nachbarn, die das Gefühl haben, die Person könnte nebenan leben. Mal sind es Ehefrauen, die ihre Partner als Übeltäter erkannt haben wollen. Und mal sind es besonders auffällige Menschen aus der Stadt, die von der Polizei genauer betrachtet werden sollten. Und die tut das natürlich auch, geht jedem Hinweis nach und überprüft jeden noch so kleinen Tipp, den sie erhalten. So unterhalten sie sich zum Beispiel mit einem Mann, den man gemeldet hatte, weil er auf einem Friedhof schlief. Ein anderer wurde an der Staatsgrenze zu Ohio angehalten, weil der Wagen zu der Beschreibung gepasst hatte. Und bei einem Sexualstraftäter, der in der Vergangenheit schon andere Mädchen in der Gegend entführt und vergewaltigt hatte, war man sich besonders sicher gewesen. Insgesamt verfolgen die Ermittelnden innerhalb von 4 Monaten nach dem Angriff hunderte von Spuren in Indiana und in den umliegenden Bundesstaaten. In dieser Zeit wurden diverse Phantombilder angefertigt, um so noch ein besseres, genaueres Bild des Täters zu ermöglichen. Und ich habe jetzt mal für dich, Marieke, diese Phantombilder. Das sind, wie gesagt, mehrere, die sich ein ganz kleines bisschen auch mit der Zeit verändert haben. Und vielleicht kannst du ja so ein bisschen deinen Eindruck vermitteln. Und vor allem, was mich interessieren würde, ist auch, für wie wahrscheinlich du es hältst, dass man mit diesen Phantombildern jemanden findet.
Also ich stelle mir das tatsächlich recht schwer vor, weil ich stelle es mir möglich vor, mit den beiden Links was zu finden, weil da doch irgendwie die Grundzüge recht ähnlich sind, aber sie sind so anders als die Phantombilder auf der rechten Seite, die auch sehr spezifisch aussehen. Ich habe bei den Phantombildern von rechts irgendwie, weil die ja auch eine ähnliche Grundstruktur haben offensichtlich, wo dann die Umrisse geändert wurden. Aber es sieht halt so wie sehr unterschiedliche Menschen aus. Weißt du, was ich meine? Mhm. So wie einmal auf der rechten Seite sieht es aus wie ein eher jüngerer Mann, so um die 40, Mitte, Ende 30, 50. Und ganz links sieht es eher so aus wie eine ältere Person. Also wenn es nur entweder die links wären oder nur die rechts, würde ich es mir möglich vorstellen. Mit allen zusammen stelle ich es mir schwerer vor.
Das war nämlich auch mein Gedanke, weil wir natürlich uns auch gerade zu einer ganz anderen Zeit befinden. Wir sind in den 70er Jahren. Das heißt, offensichtlich sind auch die technischen Möglichkeiten jetzt nicht so super. Das ist ja offensichtlich hier auch gezeichnet. Und ich muss aber auch sagen, ich verstehe schon, dass sehr viel Fokus auf die Augen gelegt wurde, gerade bei den späteren, dieses sehr eingesunkene, so, ja, der Augenbereich. Aber ich finde es auch so allgemein irgendwie, und dass ich mir super gut vorstellen kann, dass man so einzelne Elemente von den Bildern sieht und denkt, ich glaube, ich weiß, wer die Person ist. So, ich glaube, dass es wirklich viele Menschen geben könnte, die dieses Bild sehen und das Gefühl haben, ja, okay, ich kenne die Person, weil es halt so ein bisschen irgendwie passt. Und das für mich auch so ein bisschen erklärt, warum sich vielleicht auch so viele Leute gemeldet haben, sofort auch, nachdem sie diese Bilder gesehen haben. Weil ich glaube, dass man da auch sehr viel so ein bisschen reininterpretieren kann, gerade wie du sagst, bei den ersten beiden. Später mit den Augen finde ich es schon schwierig, weil ich finde die wahnsinnig creepy. Aber mit den ersten Phantombildern, den ersten beiden, glaube ich, dass man da wirklich viel auch so reinlesen kann. Es ist also eine intensive Suche nach der Person, in die auch Kathy, Candace und Sherry involviert werden müssen. Denn jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, den Richtigen gefunden zu haben, werden die drei Mädchen aufs Revier bestellt, um entweder in einer Gegenüberstellung oder anhand von Fotos eine wichtige Entscheidung zu treffen. War er es oder nicht? Es ist unglaublicher Druck, der auf den so jungen Schultern lastet und eine Situation, die ihr ganzes Leben lahmgelegt hat. Denn einfach wieder Kind sein ist für die drei nicht möglich. Obwohl sie vielleicht die Tat am liebsten vergessen würden, erwartet man nun das genaue Gegenteil von ihnen. Sie sollen sich erinnern, müssen es tun, damit man den Bösewicht schnappen kann. Weil Kathy diejenige ist, die sich am besten an den Vorfall und den Mann zu erinnern scheint, muss sie sogar einen Polygraphentest absolvieren, um die ganze Wahrheit in jedem Detail aus ihr hervorbringen zu können. Auch Candace wird einer für sie ungewohnten Praxis unterzogen. Damit vielleicht ein paar der Erinnerungen hervorgeholt werden können, wird sie nämlich unter Hypnose gesetzt. Und bei jeder Anfrage der Polizei haben die Mädchen alles stehen und liegen gelassen. Sind aufs Revier gefahren worden, um sich zu unterhalten, um durch Akten zu blättern oder Fotos anzuschauen. Jedes Mal, wenn sie etwas Hoffnung verspürt haben, dass es diesmal der Richtige sein würde, dass ihr Spuk damit ein Ende hätte, wurden sie enttäuscht. Der Mann, den man ihnen da präsentiert hat, ist nicht er. Nicht die Gestalt, die sie in ihren Träumen begrüßt, die hinter jeder dunklen Ecke lauert und auch weiterhin in Freiheit zu sein scheint. Es ist nicht der Slasher. Bis dann im November 1975 ein Hoffnungsschimmer erscheint, der größer ist als alle anderen zuvor. In einem kleinen Ort in Indiana wird ein Mann wegen Diebstahls festgenommen und bei der Überprüfung seiner Personalien stellt man eine beachtliche Ähnlichkeit zu dem Phantombild fest. Als man dann auch herausfindet, dass er das gleiche Modell fährt, das die Mädchen beschrieben haben, verstärkt sich der Verdacht nur weiter. Und das ist noch längst nicht alles, was gegen den Mann spricht. Denn dieser wurde 3 Tage vor dem Angriff aus dem Gefängnis entlassen. Seine Ehefrau gibt im Gespräch mit der Polizei an, dass ihr Mann kurz nach der Entlassung eines Abends mit einem rosa-weiß gestreiften Hemd nach Hause gekommen war. Dem gleichen Hemd, das der Angreifer der Mädchen getragen hatte. Das Hemd war völlig zerrissen und hatte einige Flecken aufgewiesen. Sie dachte, er hätte vielleicht Nasenbluten gehabt. Auf seinen Wunsch hin verbrannte sie das Hemd jedoch. Zu dem Zeitpunkt dachte sie sich nicht viel dabei, doch jetzt kommt ihr das alles doch sehr komisch vor. Auch, dass ein Messer aus ihrem Haus fehlt und die Wäscheleine entfernt wurde, findet sie jetzt ganz schön verdächtig. Und mit dieser Einschätzung steht sie nicht alleine da. Auch die Ermittler haben das Gefühl, hier etwas ganz Großem auf der Schliche zu sein. Hier treffen einfach viel zu viele Umstände aufeinander. Es kann doch kein Zufall sein, dass so viele Details, die die Mädchen beschrieben haben, zutreffen. Mit einem guten Gefühl werden Kathy, Candace und Sherry jetzt also wieder aufs Revier bestellt, um hoffentlich zum letzten Mal der gleichen Frage ausgesetzt zu werden. Ist es einer dieser Männer gewesen? Neben dem Verdächtigen stehen noch 5 andere Männer in einer Reihe. Ihr Blick ist nach vorne gerichtet. Sie alle sprechen den gleichen Satz. Kathy deutet sofort auf den Mann, den auch die Polizei für den Täter hält. Auch Candace tut es ihr gleich. Die beiden sind sich sicher. Er war's. Sherry sieht das etwas anders. Ja, die Stimme klingt ähnlich, gibt sie an, aber das Gesicht, das sieht irgendwie anders aus. Sie glaubt nicht, dass es einer dieser Männer war. Mit 2 von 3 positiven Identifikationen fühlt sich die Polizei dennoch sicher genug und möchte den Mann jetzt offiziell anklagen. Als die Staatsanwaltschaft die Ermittlungsunterlagen überfliegt, kommen sie schnell zu einem Ergebnis. Als es dann wenig später an der Tür von Candace klingelt und sie gemeinsam mit ihren Eltern und der Polizei Platz nimmt, kann sie nicht glauben, was sie da hört. Wir können den Mann nicht anklagen. Es gibt nicht genug handfeste Beweise gegen ihn, erklären sie. Zum einen konnten die Mädchen sein Auto nicht eindeutig identifizieren und seine Frau hatte das Hemd, also ein Beweis, ja auch verbrannt. Zudem hatte der Mann seine Unschuld beteuert und einen Polygraphentest bestanden. Sie glauben nicht daran, dass der Mann der Slasher sein könnte oder zumindest nicht daran, dass sie ihn dieser Tat überführen können. Mit dieser Hiobsbotschaft bricht nicht nur für Candace, sondern auch für Kathy und Sherry eine Welt zusammen. Sie waren sich so sicher gewesen, dass er es war, sind es in diesem Moment vielleicht immer noch und können nicht verstehen, dass der Mann jetzt einfach freigelassen werden darf. Sie hatten so sehr an ein Ende geglaubt, hatten gedacht, dass das hier das Licht am Ende des Tunnels wäre. Ein Tunnel, der sie zurück in ein Leben als normale Teenager führt. Aber sie finden schnell heraus, dass es diesen Tunnel nicht gibt. Während alle um sie herum, die Polizei, ihre Eltern, selbst die Presse, langsam aber sicher aufzugeben scheinen und mit ihrem Leben einfach weitermachen, gelingt ihnen genau das nicht. Ihre Leben haben sich für immer verändert, waren einst eine Porzellanschüssel gewesen, die von einem bösartigen Mann einfach auf dem Boden zerschmissen wurde. Und sie müssen jetzt die Scherben zusammenkehren und verkleben. Ihre Namen standen in den Zeitungen, ihr Schicksal wurde mit allen geteilt, die sich dafür interessierten. Und auch in der Schule wird jetzt immer noch geflüstert und ihr Fall diskutiert. Die Blicke ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen fallen auf ihre Narben. Sherry versucht, diese mit hochgeschlossenen Oberteilen zu verdecken. Und doch weiß sie genau, wie über sie und die anderen gesprochen wird. Denn aus Blicken werden bald Worte. Ihr hättet halt nicht einsteigen dürfen, müssen sie sich anhören. Hey, Frankenstein, ruft man Candace in der Cafeteria zu. Eine Beleidigung, die sich auch Kathy anhören muss, als sie eine Zeit lang mit einem Schlauch im Hals zur Schule geht. I, ruft man ihr zu, bist du jetzt Frankenstein? Da kommt ja Essen aus deinem Hals heraus. Kathy wird kurz darauf die Schule abbrechen, weil ihr die schlimmen Worte zu viel werden, aber vor allem, weil sie an den schlimmsten Tag ihres jungen Lebens erinnern. Denn in der Nacht hatte nicht nur sie, sondern alle drei haben etwas verloren, das sie nicht wiederbekommen können. Ihre Unschuld, ihre Leichtigkeit, das Gefühl von Sicherheit. Denn jetzt fühlt sich gar nichts mehr sicher an. Die nächtlichen Spaziergänge, die so normal für sie waren, sind Geschichte. Die Gewissheit, dass Erwachsene sich um einen kümmern, vollständig verloren. Niemand hilft ihnen. Niemand kann sie beschützen. Davon sind die Mädchen überzeugt. Bei Candace wird eine posttraumatische Belastungsstörung und Depression diagnostiziert. Ihr ganzes Leben wird jetzt von der Tat bestimmt. Sie kämpft mit Albträumen, sieht immer wieder Fragmente der Tat vor ihren Augen aufblitzen. Immerzu schaut sie sich um, wenn sie rausgeht, wenn sie einen Raum betritt und vor allem, wenn sie alleine ist. Sie ist wachsamer geworden, irgendwie auch stärker, denkt sie. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker, könnte man jetzt denken. Aber für Candace ist es beides. Ja, es hat sie zu einer stärkeren Person gemacht, aber es bringt sie auch um. Jeden einzelnen Tag, weil sie nicht vergessen kann und ihr Körper sie bei jeder Gelegenheit daran erinnert. Bei Kathy und Sherry sieht das nicht anders aus. Für sie ist es besonders schwer, denn ihre Eltern weigern sich, mit den beiden über das Geschehene zu sprechen. Und so fressen sie es in sich hinein. Sherry wird immer ruhiger. Aus dem kleinen Mädchen, das ihrer großen Schwester überall hin folgte und immer ein Lächeln auf den Lippen hatte, wird jetzt ein Schatten ihrer selbst. Wenn Sherry jemanden auf der Straße sieht, der per Anhalter fährt, dann wird sie wütend. Einmal, da wirft sie sogar mit einer Flasche nach einem Wagen. Gemeinsam mit Kathy haben sie schon unzählige Frauen und Mädchen davon abgehalten, per Anhalter zu fahren. Sie haben sich oft auf diese Mission begeben, um andere vor dem zu bewahren, was sie erleben mussten. Während Sherry also mehr in sich kehrt, immer mehr die Außenwelt ausblendet und ruhiger wird, wird Kathy lauter. Sie ist wütend, wütend auf die Welt, die so etwas zugelassen hat und auf die Polizei, die einfach nichts tut und das mittlerweile seit Jahren. Kathy schreibt an einem Thanksgiving Postkarten an die Polizei und die Sheriffs aus den unterschiedlichen Counties. Dort steht geschrieben, danke für nichts. Denn so fühlt es sich für sie an, dass absolut nichts geschieht und das kann sie so nicht stehen lassen. Es ist Zeit, eine neue Mission zu beginnen. Eine, mit der sie für Gerechtigkeit sorgen kann. Es wird Zeit, dass die Polizei mal daran erinnert wird, dass sie immer noch da sind, dass sie warten, dass sie nicht klein beigeben. Immer wieder kontaktiert Kathy die Sheriffs, fragt nach dem aktuellen Ermittlungsstand und muss sich doch immer wieder vertrösten lassen. Denn ihr Fall, der Angriff, der nicht nur ihr Leben, sondern auch das ihrer Schwester und ihrer Freundin zerstört hat, ist für die Polizei mittlerweile nicht mehr als ein Cold Case. Eine Akte in der hintersten Ecke, die langsam aber sicher verstaubt und nicht mehr angerührt wird. Erst 15 Jahre später, im Jahr 1990, hört Kathy dann die Stimme eines neuen Detectives, der ihr verkündet, dass ihr Fall nochmal neu aufgerollt wird. Sergeant Stephen Gibbs war von seinen Kollegen aus Ohio auf den Fall aufmerksam gemacht worden, weil die mögliche Parallelen zu einem anderen Fall aus ihrem Bundesstaat gesehen hatten. Auch wenn sich dieser Verdacht nicht bewahrheitete, konnte Sergeant Gibbs nicht mehr aufhören, an Kathy, Candace und Sherry zu denken. Er selbst hatte erst vor kurzem einen Cold Case gelöst und das Gefühl, dass er auch in diesem Fall etwas bewegen kann. Es ist ein Fall, der ihn bis ins Mark erschüttert hat und vor allem einen ziemlich grausamen und auch erfahrenen Täter abbildet. Denn dieser schien ja nicht nur skrupellos, sondern vor allem sehr planvoll vorgegangen zu sein. Motiviert und voller Elan macht er sich also in die Arbeit, den Mädchen, die mittlerweile Frauen sind, die Antworten zu bringen, auf die sie jetzt so lange gewartet haben. Die anfängliche Euphorie verschwindet jedoch schnell, als er beginnt, die Akten und die Vorarbeit seiner Kollegen zu sichten. Er muss sich an den Kopf fassen. Damals wurde ganz schön viel versäumt. Die ersten Gespräche und Verhöre mit Kathy, Candace und Sherry wurden zum Beispiel nie dokumentiert. Außerdem hatte man ihnen bei mehreren Gegenüberstellungen zuvor Bilder der Verdächtigen gezeigt. Ein absolutes No-Go. Als er sich selbst das erste Mal mit den dreien unterhält und ihre Aussagen aufnimmt, realisiert er schnell, dass sie jetzt, so viele Jahre später, als Zeuginnen nicht mehr aussagekräftig genug sind. Der Versuch, sich mit den anderen Behörden aus den Countys zu verständigen und die dünne Akte weiter zu füttern, scheitert ebenfalls. Neben den angefertigten Phantombildern und den Hinweisen, die man darauf erhalten hat, gibt es kaum Spuren oder relevante Hinweise. Monatelang wird ihn die Akte auf seinem Tisch verhöhnen, wird darüber lachen, dass er dachte, etwas verändern zu können. Und vor allem wird sie ihm ein unglaublich schlechtes Gewissen machen. Denn er war es, der den dreien jetzt neue Hoffnung gemacht hat und diese bitterlich enttäuschen muss. 2003, also 13 Jahre, nachdem er die Akte aufgeschlagen hat, schließt er sie wieder und gesteht sich sein Versagen ein. Ich wünschte, die Ermittler hätten ursprünglich etwas bessere Arbeit geleistet. Ich wünschte, wir hätten den Fall nie wieder aufgegriffen, sagt er. Ich glaube nämlich, dass diese Frauen sich sehr bemüht haben, ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen und neu anzufangen. Und ich komme wie ein Elefant im Porzellanladen daher und bringe all diese Erinnerungen wieder zurück, ohne dass ich eine Chance hatte, den Fall zu lösen. Ich glaube, ich habe nur meine Arbeit gemacht, aber hätte ich das tun sollen oder lieber nicht, fragt er sich jetzt. Ob Kathy dieser Aussage wohl zustimmen würde? Wahrscheinlich eher nicht. Denn alles, was sie will, auch jetzt, fast 3 Jahrzehnte nach der Tat, ist Antworten zu erhalten. Auch wenn es Sergeant Gibbs nicht gelungen ist, so hatte er es zumindest versucht. Dass jetzt aber wieder mal ein Schlussstrich gezogen wird, den Kathy ganz und gar nicht nachempfinden kann, ist ein harter Schlag für sie. In all den Jahren, die vergangen sind, hat sich viel verändert. Sie ist erwachsen geworden, hat lange Zeit mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt und ihr Leben der Suche nach Gerechtigkeit verschrieben. Zu Sherry und Candace hat sie immer einen guten und engen Kontakt gepflegt. Schließlich verbindet die drei ein dickes Band, das keiner sonst sehen oder nachvollziehen kann. Und auch wenn man sagt, dass die Zeit alle Wunden heilt, hat Kathy das Gefühl, dass das nur für ihre äußeren Verletzungen gilt. Die Narben sind verblasst, mehrere Operationen, unter anderem auch an ihren Stimmbändern, konnten das rekonstruieren, was ein Mann zu zerstören versucht hat. Aber die inneren Narben, die sind noch da. Sie reißen jedes Mal auf, wenn in den Nachrichten von einer toten Frau berichtet wird. Dann befürchtet Kathy, dass er wieder zugeschlagen hat. Wenn ein ungelöster Fall aufgelöst wird, dann empfindet sie Neid. Sie weiß, dass es unfair ist, aber sie wünscht sich nichts sehnlicher, als auch mal am anderen Ende des Hörers zu sein, wenn gute Nachrichten folgen. Auch wenn ihr Leben weitergeht, das muss es ja auch, bleibt Kathy hartnäckig und ruft immer wieder bei den Polizeibehörden an. Sie tut das für sich, aber vor allem auch für ihre kleine Schwester. Sie sollte sie beschützen und hatte damals versagt. Das würde sie nicht nochmal zulassen. Und so landet Kathy im Jahr 2018 mit Ende 50 und neuer Hoffnung im Gepäck im Büro von Detective Sergeant David Allison, der die Abteilung für ungeklärte Mordfälle des Indianapolis Metropolitan Police Department leitet. Seine Einheit besteht aus gerade mal 3 Personen und hat alle Hände voll zu tun. Denn bis 1990 gab es etwa 1000 ungelöste Fälle, die in seinen Aufgabenbereich fallen würden. Und seitdem sind natürlich noch einige hinzugekommen. Die Entscheidung, welchen Fall man jetzt nochmal aufnehmen möchte und welcher erfolgsversprechend sein könnte, ist eine belastende Aufgabe. Genau wie Kathy rufen etwa 100 Familien pro Jahr bei ihm an, um sich nach dem Ermittlungsstand ihrer Fälle zu erkundigen. Oft kann er nur wenige Informationen bereitstellen, aber jedes einzelne Mal blättert er durch die Akten in der Hoffnung, dass er so auf einen Fall stößt, den er doch noch lösen kann. Er weiß, dass es nicht fair ist, die Verantwortung auf die Schultern der Familien zu legen, aber oft sind es genau solche Anrufe, die ihm zeigen, dass ein Fall nochmal aufgerollt werden sollte. Genau so hat er auch nach seinem ersten Gespräch mit Kathy empfunden. Sie war all die Jahre so hartnäckig geblieben, hatte ihn und seine Vorgänger nicht in Ruhe gelassen und würde es wohl erst dann tun, wenn sie die ganze Wahrheit kennt und sie ihr Leben dann vielleicht endlich losgelöst von der Tat weiterführen kann. Dass ihr Fall gar nicht unbedingt die Kriterien erfüllt, schließlich hat es sich nicht um einen Mord gehandelt, interessiert weder sie noch David Allison. Wenn du es nicht versuchst, dann kannst du auch nicht treffen, so sein Motto. Also schnappt er sich eine Box, um diese dann mit der Fallakte und anderen Beweismitteln zu füllen. Das tut er immer. Und auf den Deckel klebt er dann ein Foto der Opfer und Überlebenden, um sich selbst jedes Mal daran zu erinnern, dass es nicht einfach nur eine Fallnummer ist, sondern dass echte Menschen dahinter stecken. Als der Detective mit den Ermittlungen beginnt, ist er nicht besonders optimistisch. Der Fall ist schließlich fast ein halbes Jahrhundert alt. Mehrere Polizeibehörden hatten diesen bereits untersucht und keinerlei aufschlussreiche Fortschritte gemacht. Auch an die Beweise und Akten überhaupt erst zu kommen, ist ein Vorhaben, das leichter scheint, als es ist. Einige der alten Dokumente waren zum Beispiel aufgrund eines Wasserschadens beschädigt worden. Ein erster Lichtblick sind die Arbeiten von Stephen Gibbs, dem Ermittler, der bis 2003 an dem Fall gearbeitet hatte. Stephen Gibbs hatte Aussagen gesammelt, die Tatnacht rekonstruiert und auch einige Mikrofilme ausgewertet. Als Allison dann auch noch auf eine Kiste stößt, die im Büro des Sheriffs des Hancock County in einem Tresorraum verschlossen war, scheint sein Glück besiegelt zu sein. Das beiliegende Beweisprotokoll listet 54 Gegenstände auf, die 1975 gesammelt wurden. Darunter Blutspuren, ein Seil, ein Messer, ein Marlboro-Zigarettenstummel, die Kleidung der Mädchen und Proben, die Sherry bei einer medizinischen Untersuchung entnommen wurden. Dieser Fund ist alles entscheidend, denn sein nächster Schritt steht jetzt fest. Er tut das, woran 1975 nicht einmal zu denken gewesen wäre und was auch 2003 noch völlig unausgereift war. Er wird einen DNA-Test beantragen und zum allerersten Mal alle Spuren in einem Labor untersuchen lassen. Im Januar 2019 werden dann die Beweismittel gemeinsam mit DNA-Proben von Kathy, Candace und Sherry verschickt, um analysiert zu werden. Und dann heißt es warten. Auch wenn Allison sich wünschen würde, den Frauen bald Gewissheit verschaffen zu können, weiß er doch realistisch gesehen, dass diese Prozedur ziemlich lange andauern könnte. Schließlich ist dieser Fall nicht der einzige, der untersucht wird, und das Labor analysiert natürlich auch Proben für andere Fälle. Ehrlich gesagt hat dieser Fall auch nicht besonders hohe Priorität. Schließlich liegt er über 40 Jahre zurück und aktuelle Fälle mit hohem Gefahrenpotenzial stehen natürlich an erster Stelle. Das gilt nicht nur für das Labor, sondern auch für Allison selbst. Auch wenn er gerne regelmäßig nachhaken würde, ist sein Schreibtisch überfüllt und die Boxen mit den Fotos anderer Menschen, die Antworten suchen, erinnern ihn daran, dass er nicht einfach nur warten kann. Für Kathy sieht das natürlich anders aus. Sie kann nichts anderes tun, als abzuwarten, zu hoffen und sich daran zu erinnern, bloß nicht wieder zu hohe Erwartungen zu haben, die dann enttäuscht werden könnten. Und das werden sie sicher. Das Gefühl hat sie, nachdem monatelang das Telefon stillsteht und auch keine E-Mail ihr Postfach erreicht. Im Juni 2020 tippt sie dann eine Nachricht an den Detective. Ich wollte nur wissen, ob es irgendwas Neues gibt. Keine Neuigkeiten aus dem Labor. Bisher 105 Morde in diesem Jahr, antwortet er ihr. Vielmehr wird Kathy in dieser Zeit nicht hören. Und sie spürt, wie wieder Wut in ihr hochkocht. Wie damals, als sie die Postkarten an die Sheriffs verschickt hat. Diesmal ist es elektronische Post, die ihren Gefühlen Raum bietet. In den letzten 46 Jahren musste ich nicht nur damit leben, was in dieser Nacht mit mir, meiner kleinen Schwester und unserer Freundin passiert ist, sondern auch damit, dass der Fall einfach ignoriert wurde. So viele Menschen haben sich meinen Fall angesehen, doch die meisten von ihnen haben nur mit meinen Gefühlen gespielt. Sie haben mir Hoffnung gemacht, nur um sie dann wieder zu zerstören. Ich habe immer versucht, allen Respekt entgegenzubringen und darauf vertraut, dass sie alles tun würden, um unseren Fall zu lösen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass mir der gleiche Respekt entgegengebracht wird. Ich behaupte nicht, dass sie der Einzige sind, der daran schuld ist, schreibt sie. Ich wurde 46 Jahre lang so behandelt und ich habe es satt. Ich gehe nicht weg und ich gebe nicht auf. Allison versteht ihre Frustration. Sie ist nicht die Erste und wird nicht die Letzte sein, die ihm und seinen Kollegen und Kolleginnen ähnliche Vorwürfe macht. Er hat sich dran gewöhnt. Er nimmt die Gefühlsausbrüche hin. Denn er weiß, dass sie berechtigt sind. Dass sie deutlich machen, was ein Verbrechen mit einer Person tun kann. Und auch, wenn er nicht jeden Fall lösen kann, so will er, dass Kathy eins weiß und antwortet, wir können keine Zeitangabe machen, wann dein Fall aufgeklärt sein wird. Aber was wir bieten können, ist die hoffentlich beruhigende Gewissheit, dass dein Fall nicht in Vergessenheit geraten ist und wir alle aktuellen Technologien nutzen, die es damals noch nicht gab, um die Antworten zu bekommen, die du verdienst. Kurz nach diesem Mailaustausch hält Allison dann die ersten guten Nachrichten in Händen. Das Labor hat es endlich geschafft, die Spuren zu untersuchen und es ist ihnen gelungen, ein vollständiges DNA-Profil des Täters daraus zu gewinnen. Es ist wie ein Sechser im Lotto. Die Freude über diese Botschaft ist riesig und die gibt nicht nur dem Fall, sondern auch Detective Allison neuen Antrieb. als das Profil dann mit der Datenbank CODIS abgeglichen wird, in der sich DNA-Profile von Straftätern und Täterinnen befinden, folgt ein herber Rückschlag. Es gibt leider kein Match. Vielleicht war der Täter inhaftiert worden, bevor CODIS eingeführt wurde. Vielleicht hatte er keine anderen Verbrechen begangen oder war gar nicht gefasst worden. Vielleicht war er auch tot. Aber an Aufgeben ist jetzt nicht zu denken. Allison wendet sich wieder der ursprünglichen Fallakte zu. Was war mit dem Mann, den die Polizei 1975 festgenommen hatte? Der Mann, den Kathy und Candace bei einer Gegenüberstellung der Polizei identifiziert hatten? Vielleicht hatte man den Slasher damals schon gefasst und konnte es einfach nur nicht beweisen. Bei ihrer Überprüfung finden sie heraus, dass der Mann mittlerweile verstorben ist. Um dennoch sicherzugehen, ob er der Täter war, bitten sie seine Familie um einen DNA-Abgleich. Sein Sohn stimmt diesem zu, stellt seine DNA zur Verfügung und das Labor überprüft diese. Es wird sich herausstellen, dass die DNA nicht übereinstimmt und dass sein Vater, der lange Zeit als einziger konkreter Verdächtiger gehandelt wurde, unschuldig war. Es ist ernüchternd. Mittlerweile arbeitet auch Detective Allison schon 4 Jahre an dem Fall. Jetzt, 2022, hat er mehrere verdächtige Personen mit der gewonnenen DNA abgeglichen, aber nie einen Erfolg verbuchen können. Er hatte Akten studiert, hatte sich immer wieder mit Kathy, Candace und Sherry unterhalten und schien dem Täter kein bisschen näher gekommen zu sein. Jetzt gibt es nur noch eine letzte Chance, um diesen Fall ein für alle Mal zu lösen. Denn neben CODIS gibt es natürlich auch noch andere Datenbanken, die DNA-Profile beherbergen, wenn auch für andere Zwecke. Er erinnert sich noch gut an den Fall des Golden State Killers, der mit Hilfe der genetischen Genealogie endlich gefasst werden konnte. Wenn er jetzt sein DNA-Profil mit den Datenbanken von Firmen, die Ahnenforschung betreiben, vergleichen kann, dann würden sie sicherlich einen Hinweis auf die Identität des Täters finden können. Es ist ihre letzte Chance. Eine kostspielige letzte Chance, von der er zunächst nicht weiß, wie er sie finanzieren soll. Als er sich mit einem Freund darüber unterhält, gibt der ihm einen Tipp. Und das fand ich jetzt besonders interessant, denn Detective Allison verständigt jemanden oder nimmt Kontakt zu jemandem auf, den vielleicht auch der ein oder andere kennen könnte, gerade wenn man sich mit englischsprachigen Podcasts beschäftigt, und zwar Ashley Flowers. Das ist eine der beiden Moderatorinnen des True Crime Podcasts Crime Junkies und auch die Gründerin der Produktionsfirma Audiochuck. Und die hat tatsächlich in der Vergangenheit schon genau für diese Zwecke Geld gespendet, dass man eben solche DNA-Untersuchungen noch machen kann und zum Teil auch zum Beispiel Belohnungen ausgesprochen. Und die kontaktiert er jetzt in diesem Fall und sie wird von den $8,000, die das auch kosten soll, $6,000 übernehmen. Also die Firma, oh, jetzt krass. Nicht sie persönlich. Mhm. Und das fand ich irgendwie voll cool, weil ich so das Gefühl habe, so wie schön irgendwie, dass die Community dann, also dass man so die Reichweite, die man sich aufgebaut hat, weil es ist, wer den Podcast gar nicht kennt, es ist halt auch einer der größten englischsprachigen Podcasts, zumindest in den USA, würde ich jetzt mal so sagen, was jetzt True Crime angeht. Und haben natürlich eine unfassbare Reichweite. Und das fand ich irgendwie schön, hier zu sehen, dass man da so irgendwie mithilft auch. Bei Fällen, wenn man die Möglichkeit halt hat. Die restlichen $2,000 werden dann von der Polizei aus Indianapolis übernommen. Und im Januar 2023 beginnt dann die Arbeit eines Labors in Florida, das jedes Jahr Tausende von Fällen, vor allem für Strafverfolgungsbehörden, untersucht. Dafür extrahieren sie die DNA, kopieren sie millionenmal und teilen sie dann in unterschiedliche Sequenzen auf. Und in diesem Fall haben sie dann das Profil in 2 Datenbanken eingepflegt, und zwar Family Tree DNA und GED Match. Die beiden arbeiten nämlich mit der Polizei zusammen. Und dann beginnt das Team, die Übereinstimmungen zu sichten, um den jüngsten gemeinsamen Vorfahren des Verdächtigen zu finden. Etwa einen Monat, nachdem Detective Allison pensioniert wurde, erhält er dann die Nachricht, auf die er so lange gewartet hat. Man konnte jemanden finden, der einen extrem hohen Prozentsatz an DNA mit dem Verdächtigen gemeinsam hat. Als man sich die Person genauer anschaut und schließlich Kontakt zu ihr aufbaut, wird schnell klar, wie sie zu dem Verdächtigen aus dem Fall steht. Sie ist seine Tochter. Nachdem man dann kurze Zeit später auch noch ein weiteres Profil findet, das sich ebenfalls große Teile der DNA teilt und herausfindet, dass es sich hier um den Sohn des Mannes handelt, scheint klar zu sein, dass sie den Richtigen gefunden haben. Ende 2023 ist es dann soweit. Detective Allison bittet Kathy, Candace und Sherry zu sich. Kathy weiß nicht, worum es geht und weiß auch nicht, was sie davon halten soll. Sie hat so lange gewartet. Wird sie nun wieder erfahren, dass ihr Fall geschlossen wird? Wird man ihr den letzten Hoffnungsschimmer ausdrücken? Als sie den Raum betritt, ist sie sichtlich nervös. Alle drei nehmen Platz. Und dann, umgeben von anderen Detectives, verkündet Allison jetzt die frohe Botschaft. Die dunkle Gestalt, die ihn damals so Schreckliches angetan hat. Der Slasher hat endlich einen Namen. Thomas Edward Williams, geboren am 21. Mai 1934. Ein Mann, der schon oft zuvor mit der Polizei aneinander geraten ist. 1966 hatte er in olivgrüner Militärskleidung und Dracula-Maske eine Bank ausgeraubt. Nachdem er $3,395 erbeutet hatte, floh er in einem gestohlenen Auto. Er wurde jedoch 10 Minuten später auf einem nahegelegenen Parkplatz verhaftet, nachdem Zeugen gesehen hatten, wie er sich dort umzog. Er bekannte sich des Bankraubs schuldig und verbüßte etwa 5 Jahre im Gefängnis. 1971 wurde er dann auf Bewährung entlassen. 4 Jahre später war Williams zurück in Indianapolis. Der 41-Jährige wohnte nur 4 Meilen vom Elternhaus von Kathy und Sherry entfernt. Nachdem er die drei angegriffen hatte, tauchte er 2 Jahre später in Texas auf, wo er dann wegen einer Reihe von Raubüberfällen verhaftet und verurteilt wurde. Williams starb am 13. November 1983 im Gefängnis in Texas eines natürlichen Todes. Er wurde 49 Jahre alt. Da seine Familie seine Leiche nicht annehmen wollte, ist sein Grab lediglich mit einem Kreuz gekennzeichnet, auf dem nur seine Häftlingsnummer und das Datum seines Todes stehen. Als Kathy dann ein Foto von Williams erblickt, schluckt sie. Das ist er. Das ist der Mann, der ihm vor so vielen Jahren die schrecklichsten Dinge angetan hat. Er ist tot. Er kann ihnen nichts mehr antun. Und doch schleichen sich unterschiedliche, sehr komplexe Gefühle in diesem Moment ein. Es hat mir Frieden gegeben, sagt Candace auf einer Pressekonferenz im Januar 2024. Und es hat auch meinen Eltern und meinem Bruder, der ebenfalls verstorben ist, Gerechtigkeit verschafft. Sherry sagt, sie habe Williams vergeben, weil ich das musste, um mein Leben weiterleben zu können. Dennoch kann sie nicht vergessen, was er getan hat. Sie plant eine Reise nach Texas, um dort auf sein Grab zu spucken. Er hat mich angespuckt. Lass mich ihn anspucken, mal sehen, wie es ihm gefällt, sagt Sherry. Kathy hatte unerbittlich nach Antworten gesucht. Die 63-Jährige hatte so lange gekämpft, hatte so viel von sich selbst gegeben, um den Fall am Leben zu halten. Selbst nachdem Familie und Freunde ihr sagten, sie solle damit aufhören. Jetzt fragt sie sich, war es das alles wert? Sie weiß es nicht. All die Jahre, mein ganzes Erwachsenenleben lang, habe ich darauf gedrängt, dass er gefunden wird. Ich frage mich, was mache ich jetzt? Ich weiß, dass ich eine neue Reise vor mir habe, aber ich weiß nicht, in welche Richtung sie mich führen wird. Und auch, wenn vieles gerade ungewiss ist, wenn die Narben, die sie tief in sich tragen, wahrscheinlich nie völlig heilen werden, dann gibt es jetzt zumindest einen Grund, nach vorne zu blicken. Und zu hoffen, dass, und damit zitiere ich das T-Shirt, das Sherry bei einem ihrer letzten Treffen mit der Polizei getragen hat, dass jede Kleinigkeit noch gut werden wird. Every little thing is gonna be alright.
Wow, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst irgendwie darauf reagieren möchte, weil natürlich jetzt so diese jahrzehntelange Suche nach Wahrheit und nach Gerechtigkeit, die du geschildert hast, ist ja so krass. Und gleichzeitig muss ich aber auch wieder denken an die ganzen Gefühle, die ich hatte, als du die Tat geschildert hattest. Dieses absolute Grauen, diese, wie ein Horrorfilm, wirklich wie ein Horrorfilm, gerade auch das mit dem Maisfeld und so und die Tat an sich, diese Grausamkeit. Ich saß hier so und dachte so, warum? Ja. Wie? Und gleichzeitig hatte ich aber die ganze Zeit schon das Gefühl, dass natürlich eines der Mädchen überleben wird, weil man sonst ja immer nicht an diese Details kommt. Umso überraschter und ja, also dass ja, dass alle überlebt haben, ist halt einfach so ein unglaubliches Glück in dem Moment. Ja,
ist es auch. Also das wird auch ganz, ich glaube, von ihnen wahrgenommen, von den dreien, aber auch von allen, die irgendwie mit dem Fall jemals zu tun hatten, dass es sich wie so ein bisschen auch wie ein Wunder anfühlt, weil die Tat als solches, wenn man sie wirklich so runterbricht, wie extrem brutal und grausam sie war, aber gleichzeitig wie kalt und abgebrüht der Täter in dem Moment war. Und da ein Mann ist, der so eiskalt sagt, du zuerst und eine Pistole zieht, ein Messer zieht und immer wieder auf kleine Kinderkörper. Und ich will jetzt, also sorry, wenn das jetzt wieder explizit wird, aber so, da wird mir nicht nur schlecht, ich finde das so, also wirklich so schlimm. Es fühlt sich an wie ein Horrorfilm, weil man immer sich gar nicht vorstellen möchte, dass das echt sein kann. Und doch wissen wir, was so schreckliche Dinge passieren und haben es in diesem Fall halt auch gesehen. Und ich gerade eben dieses Verhalten von ihm, wie sofort die ultimative Eskalation, weißt du, so Eskalationsstufe erreicht wird. Und das, klar, wir dadurch, dass er ja gestorben ist, hat man jetzt wenig Einblicke in seine Gedanken und wer er ganz genau war und was da irgendwie alles mit einhergeht. Aber das kommt, es ist ja absolut geplant, vielleicht jetzt nicht unbedingt, dass die drei es sind, aber dass er quasi jederzeit bereit ist, weißt du, was ich meine? So.
Absolut, ja. Das war ja auch mein, ich hatte Amanda zwischendurch, als wir kurz eine Pause gemacht haben, auch schon darauf angesprochen, dass ich dachte so, gerade dieser Moment, wo du geschildert hast, dass sie da nicht rauskommt aus der Tür, war für mich so, oh mein Gott, das ist doch nicht, auch diese Ruhe, die du geschildert hast, dieser komplette Kontrast zwischen dieser Brutalität und dieser scheinbaren Gewalteskalation der Tat, weil immer wieder auf eine Person einstechen und so ist es ja auch so, in Anführungsstrichen, messy. Und so persönlich.
Ja.
Und dann dieser Kontrast zu einer kompletten Ruhe und Abgebrühtheit. Und dass er sogar so eine Art von Smalltalk gemacht hat. Und wir machen jetzt seit über 4 Jahren True Crime. Und man ist trotzdem immer noch wieder schockiert. Und einem wird trotzdem wirklich immer noch übel, wenn man sich solche Schilderungen anhört.
Absolut. Und vor allem gerade genau, was die Gewalt und die Brutalität angeht. Also es ist ja für mich, wenn ich das betrachte als Außenstehende, irgendwie auch klar, dass es ihm auch darum ging. Weil wenn es darum ging, vielleicht da Zeuginnen auszuschalten, er hatte eine Schusswaffe. Damit hätte er sie auch ganz sicher töten können, wenn es darum gegangen wäre. Aber es schien ja gar nicht darum zu gehen. Und das macht es ja so grauenhaft. Und was für ein grauenhafter Mensch einfach. Und was ich dann so krass finde, ist, dass man keine Tat in dem Ausmaß ihm zuordnen konnte zumindest. Also ich kann jetzt schon mal einstreuen, dass nachdem jetzt sein DNA-Profil ja auch vorliegt und man es ja auch schon in Datenbanken drin hat, dass jetzt tatsächlich noch andere Fälle überprüft werden. Es gibt jetzt nichts Spruchreifes. Es ist ja auch super aktuell, muss man ja auch kurz sagen, obwohl der Fall 1975 passiert ist. Und weil ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass das die einzige Tat ist, so vorbereitet und geplant, ja.
Ja, und auch so diese Coolness, auch dieses absolute Vertrauen, dass sie nicht aus dem Wagen entkommen werden. Das heißt ja, dass du weißt eigentlich, da ist kein Entkommen. Dieser Moment, wo er so cool geblieben ist, als da versucht wurde, das Gaspedal zu betätigen, weiter und runter zu drücken. Das sind ja alles so Momente, die für mich wirklich dieses Bild aufmachen von einem Mann, der ganz genau weiß, was er tut und es nicht nur genau weiß, sondern auch dieses Vertrauen hat, dass es funktioniert. Auch so dieses, wie er sie kontrolliert und dann einfach da wegschleppt und dann nochmal. Und was ich mich frage, also es gibt ja verschiedene Punkte, die hiermit dazu tun haben. Wenn wir jetzt uns zum Beispiel überlegen, dass es vielleicht Mordfälle gibt aus den 70er Jahren, aus den 60er Jahren oder später auch, Zeiten, wo vielleicht auch nicht die beste Polizeiarbeit gemacht wurde. Da kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht irgendwo Fälle sind, aber dass die Spuren nicht richtig gesichert wurden, dass man die als Cold Cases irgendwo abgelegt hat und zum Beispiel nie ein DNA-Profil genommen hat. Ich meine, wir haben so viele ungelöste Fälle. Das heißt, vielleicht verschmoren die in irgendwelchen Aktenschränken von irgendwelchen kleinen Polizeiwachen theoretisch.
Ja.
So, ich habe das Gefühl, da gibt es viele Möglichkeiten. Oder wir wissen auch manchmal, dass einfach Beweismittel verloren gehen. Und ich habe das Gefühl, da gibt es so viele Möglichkeiten, was passiert sein könnte. Und was ich auch gedacht habe, ist, dass er ja auch theoretisch, wenn er so ruhig ist, und ich meine, da hat es ihn ja scheinbar nicht interessiert, aber was ist, wenn er vorher auch einfach Leichen einfach extrem gut in Anführungsstrichen entsorgt hat, versteckt hat, vergraben hat, dann, weil er ist so ruhig und so, es ergibt für mich gar keinen Sinn, dass das seine erste Tat ist.
Ich glaube, man sagt, also es gibt ja auch so Fälle, wo man das auch sieht, wenn man so von eher so Serientätern spricht, dass die natürlich irgendwann sehr erfahren werden, aber irgendwann auch Fehler machen, wenn sie zu viel, vielleicht immer zu viel durchgekommen sind, dass man irgendwann dann unaufmerksam wird und in dem Fall halt drei Zeuginnen hinterlassen hat, von denen übrigens, ich wollte bei der Tat, also die Tat war ja schon grafisch und schlimm genug, aber ich habe ganz viele Sachen auch weggelassen, aber was noch relevant sein könnte, er hat schon eigentlich versucht sicherzustellen, dass alle drei tot sind. Also als Sherry zum Beispiel einmal kurz noch die Augen aufgemacht hat, hat er dann nochmal mehrfach zugestochen. Also es ist so, und das hat er bei allen dreien irgendwie versucht und die drei haben halt einfach wirklich, ich bewundere das so krass und gleichzeitig schmerzt es mich, mir vorzustellen, was für eine Situation das ist, wie viel Angst man haben muss, wie man wahrscheinlich... Ja, es ist ein absoluter Überlebenskampf. Und du wirklich, wenn du jetzt zu laut atmest, wenn du dich zu doll bewegst, das ist gerade deine Chance, vielleicht das zu überleben. Und vielleicht hast du auch möglicherweise schon eigentlich damit abgeschlossen, weil du bist da konfrontiert mit jemandem, der so gefährlich ist, der dir so überlegen ist auch. Deswegen fühlt es sich halt so an, wie was für ein unfassbares Glück, dass sie das überlebt haben. Und ich glaube, das haben wir in dem Fall mit den Ermittlungen ja auch ein bisschen gesehen, dass es nicht super rund lief, hat ja selbst ein Sergeant dann selber so beurteilt, was die Arbeit in den 70ern anging, dass da wirklich auch zu der Zeit eigentlich schon eher schlampig gearbeitet wurde, dass halt, also sowas wie ein Verhör aufzuzeichnen, nicht mal unbedingt, aber irgendwie zu protokollieren, die ersten Informationen, die ja so wichtig sind, weil sie dann noch frisch sind, also alle Details, die die drei haben, das ist ja so wertvoll, dass man das irgendwie niedergeschrieben hat, das ist ja naheliegend. Also das ist auch damals schon Standard gewesen. Und das sieht man ja schon, wenn sowas versäumt wird. Und klar, dann hast du das Glück, dass du vielleicht viele Hinweise hast, aber selbst die führen dann ja nicht dahin, weil wir haben ja vorhin schon drüber geredet. Ich glaube, dass dieses Phantombild leider auch sehr viel dazu geführt hat, dass es sehr viele Hinweise gab, weil, glaube ich, viele Menschen da auch jemanden drin sehen konnten. Und das ist dann auch schwierig ist, selbst wenn du Leute hast, die 10 Jahre oder 15 Jahre später sagen, okay, ich will noch mal gucken, wo sollen sie aufbauen? Wie willst du so viel nach so langer Zeit noch Zeugen, Zeuginnen finden? Gefühlt sowieso unmöglich. Wenn du dann auch nicht mal Zugriff hast, weil hier ja auch zum Beispiel Dokumente schon kaputt waren, diese Kiste mit den Beweismitteln, davon, der wusste ja auch irgendwie niemand, wo die war, bis sie dann halt später gefunden wurde.
Das ist ja die Sache.
Ja? Ja, genau. Und das Problem ist in dem Fall auch so gewesen, dass mehrere Counties mitgearbeitet haben und dass zum Beispiel am Anfang auch ganz unklar war, wer jetzt hier eigentlich wirklich die Ermittlung übernehmen sollte, weil die Entführung in einem County stattgefunden hat, aber der Angriff als solches schon im nächsten. Und das hat natürlich so die Bürokratie verkompliziert, aber eigentlich müsste es da ja auch trotzdem Regelungen geben und trotzdem müsste ja eigentlich klar sein, wer welche Beweise hat, für den Fall, dass der Fall halt nochmal aufgerollt wird. Sollte so sein, wie du sagst. Wir haben es schon in der Vergangenheit gesehen, dass das nicht immer so ist. Und auch in diesem Fall ja auch super schwierig war. Und halt erst fast 50 Jahre später, das muss man sich mal klar machen, dann endlich feststand, wer er ist.
Ja. Wobei ich das dann halt auch immer so toll finde, weil wir ja öfter jetzt Fälle haben, die nach Jahrzehnten aufgeklärt werden und es werden ja mehr sein. Mit jeder Person, die nicht nur mit jeder Person, die straffällig wird, weil wir haben ja unterschiedliche Wege, wie wir da, also ich sag jetzt wir, die Polizei hat ja verschiedene Wege, wie sie da vorgehen können. Da haben wir neulich erst drüber geredet, dass man zum Beispiel halt entweder halt guckt in der Datenbank von Menschen, die quasi in der Polizeidatenbank sind, dass man da guckt, ob es irgendwelche Familienverbindungen zu DNA-Proben gibt, aber dann halt auch durch diese öffentlichen DNA-Banken. Und wenn ich mir denke, dass jedes Jahr wahrscheinlich wirklich ja Millionen Menschen dazukommen, dann ist das natürlich für so unaufgeklärte True-Crime-Fälle eine Goldgrube. Nicht nur halt natürlich, was die Identifizierung von Tätern und Täterinnen angeht, sondern auch, was die Identifizierung von Opfern angeht. die bis jetzt noch keinen Namen haben. Also das geht ja in beide Richtungen.
Ja, total. Ich hatte auch in einem Interview mit der einen Mitarbeiterin des Labors, die jetzt in diesem Fall gearbeitet hat, auch gelesen. Das fand ich auch super spannend, weil sie meinte, also wenn das weiter ausgebaut wird, wenn es vielleicht auch irgendwann finanziell auch erschwinglicher ist, sie glaubt, dass man langfristig jeden Fall so lösen kann, bei dem es DNA gibt offensichtlich. Und wir sehen ja auch, also wenn wir dann eher wieder in Richtung Täter und Täterin gehen, ich finde, das hat halt dieser Fall so extrem gut gezeigt, was halt mit Menschen passiert, die so mit dieser Ungewissheit halt irgendwie leben müssen. Und vielleicht auch, wie unterschiedlich Menschen damit umgehen. So, dass eine Person das Gefühl hat, oh, ich bin irgendwie doch stärker, ich kann gerade mehr ab, ich gehe resilienter irgendwie vielleicht durchs Leben. Eine andere wird völlig ruhig und Kathy ist wütend. Und ich verstehe das so, weil ich kann alles irgendwie nachvollziehen, was ja auch so sehr individuell ist. Aber so diese Wut einfach, die Wut auf alles und die Wut, dass da nichts passiert und das Gefühl auch, und das fand ich so interessant, das Gefühl von, wenn ich das rausfinde, dann wird alles besser. Dann wird mein Leben wieder besser sein, dann kann ich irgendwie abschließen. Und dann selbst, dass sie so sagt, okay, irgendwie ist es doch gerade auch trotzdem schwierig. So, es ist nicht das magische Pflaster, was jetzt aufgedrückt wurde und alles ist wieder heile, sondern ja, es hilft mir. Und wir werden natürlich jetzt sehen, wie es vielleicht auch in Zukunft dann weiterläuft für sie. Ich hoffe, es läuft wahnsinnig gut für sie. Aber ich verstehe das so, weil man, glaube ich, denkt, man arbeitet so doll auf was hinaus. So, sie hat Jahrzehnte da so investiert und wahrscheinlich bleibt es so aus, diese hundertprozentige Erleichterung vielleicht.
Ich habe das Gefühl, das geht jetzt natürlich ein bisschen weiter, dass das grundsätzlich bei Menschen ganz oft ist, dass man immer denkt, wenn dieses eine Ereignis eintritt, dann ist alles gut. Und ich glaube aber, dass die Tatsache, dass man das vielleicht denkt, eigentlich auch zeigt, dass man es noch nicht aufgearbeitet hat so sehr. Weil ich das Gefühl habe, dass es sehr, sehr viel Wert auf eine Sache legt, auf die man keine Kontrolle hat, über die man keine Kontrolle hat. Und man macht dann vieles davon abhängig in seinem eigenen Leben, von diesem einen Umstand und diesem einen Ereignis, auf das man jetzt natürlich, indem man halt immer wieder darauf hinweist, aber auf das man am Ende halt keinen Einfluss hat. Mhm. Und damit legt man ja viel Kontrolle über das eigene Leben in die Hände oder in Umstände, die halt nicht kontrollierbar sind.
Absolut.
Und deswegen glaube ich, dass es helfen kann, wenn man sich bewusst ist, dass es halt möglicherweise halt eben nicht life-changing ist. Und dass es da so ein bisschen so diese, das hört sich jetzt so schlimm an, weil es natürlich das zu 1000% das Verständlichste ist. Und wir ja auch immer wieder darüber reden, wie wichtig das für Familien ist. Aber es ist halt ein Puzzleteil. Es ist nicht das ganze Puzzle, was dadurch gelöst wird. Es ist nicht so, dass mit einem Moment puff, der Schmerz und die Traumata dann weg sind.
Absolut.
Und also kann eventuell natürlich in Ausnahmefällen so sein, aber ich glaube, dass das in den meisten Fällen wohl nicht so ist.
Ich glaube, wenn du währenddessen an deinem anderen Puzzle arbeitest, wenn du ansonsten vielleicht Therapie machst, wenn du dich aussprichst, wenn du es aufarbeitest, dann glaube ich, kann das sehr viel machen, das letzte Puzzlestück reinzustecken und das ganze Bild zu sehen, um mal in diesem Bild zu bleiben. Ich glaube, das Problem, und das hat mir auch das Herz gebrochen für Sherry und für Kathy, ist, dass sie genau das nicht gemacht haben, weil ihre Eltern einen Weg gewählt haben der Ignoranz. Und wenn man nicht darüber spricht, dann können sie einfach weitermachen. Und dass die beiden nie eine psychologische Unterstützung bekommen haben. Anders als zum Beispiel bei Candace. Und ich glaube, dass man da auch dann, dass das aber super wichtig gewesen wäre in dem Fall. Nicht nur in dem Fall, ich glaube, dass das grundsätzlich sehr, sehr wichtig ist, wenn man so etwas erlebt. Aber dass man das vielleicht auch sieht, dass wenn du gar nicht diese Hilfestellung bekommst, und ich habe es ja in einem Satz angedeutet, sie dann sich Hilfe, in Anführungszeichen, woanders gesucht hat, zum Beispiel bei Drogen. Und dann denkst du dir, okay, jetzt brauche ich die Lösung für wer es ist und dann wird schon alles gut. Und dann siehst du halt, dass der Rest deines Puzzles immer noch da liegt und doch noch nicht komplett heil oder aufgebaut ist.
Ich muss auch sagen, ich finde, da haben die Eltern wirklich gefailt. Also, und das meine ich wirklich, dass sie da, wir versuchen ja immer nachsichtig zu sein und klar, jeder Mensch hat seinen Weg mit Schmerz umzugehen, aber hier sind sie nicht die beiden, um die es geht. Ja. Und ich finde das wirklich, natürlich lernen Menschen auf unterschiedliche Art mit sowas umzugehen. Und es gibt Familien, in denen alles totgeschwiegen wird. Aber hier finde ich es wirklich, dass die beiden so objektiv jetzt betrachtet ihre Töchter einfach absolut im Stich gelassen haben. Ja. Weil wenn ich mir allein schon vorstelle, wie schmerzhaft es für Kinder ist, zum Beispiel in einem Moment, wo du was Gutes gemacht hast, keine Aufmerksamkeit und keine Anerkennung von Eltern zu bekommen. Ich glaube, Kinder wollen ja gesehen werden. Kinder wollen verstanden werden. Kinder wollen, dass sich ihre Eltern für sie interessieren und dieses kindliche, guck mal, was ich mache.
Mm.
Und wenn ich mir dann vorstelle, dass es um so etwas Lebensveränderndes geht, um etwas so Einschneidendes, du gibst ja deinen Kindern auch eine gefühlte Scham dann mit. So dieses, wir reden da nicht drüber. Wie willst du denn, also ich hätte das Gefühl als Kind, dass ich was Negatives in die Familie gebracht hätte, dass ich irgendwie vielleicht auch Schuld habe, dass da vielleicht irgendwie eine Vorwürfe sind, die meine Eltern nicht aussprechen. Ich würde mir die Schuld geben. Ich hätte das Gefühl, meine Eltern geben mir mit die Schuld, wenn diese Sachen nicht angesprochen sind, weil ich sonst denken würde, warum würdest du mich sonst ignorieren? Mhm. Warum redest du nicht mit mir? Warum bestrafst du mich? Weil ich glaube, dass Kinder ignorieren eine der schlimmsten Strafen ist, die man einem Kind mitgeben kann. Nicht mit dem Kind reden, es einem Kind das Gefühl geben, dass es nicht gesehen wird. Und hier dann auch noch von beiden Eltern teilen.
Ja.
So eine Wand aufzubauen und das finde ich so schlimm. Ja, ist auf jeden Fall was für ein heftiger Fall. Mich würde es total interessieren, ob ihr den kanntet, weil ich kannte den nicht. Also ich habe davon, soweit ich weiß, zumindest noch nie gehört und war so, wow.
Mm. Es gibt auch super wenig Informationen, muss ich dazu sagen, bis auf ein paar lokale Zeitungen, die dazu mehr geschrieben haben aus Indianapolis und so eine 20-minütige Folge dazu produziert haben, in denen man ein paar Interviews hören kann, die auch sehr interessant sind, habe ich dazu auch ganz, ganz wenig gefunden. Deswegen merkt man, glaube ich, an mancher Stelle, dass auch Details einfach fehlen. Aber ich habe halt immer das Gefühl, ich finde den Fall trotzdem so spannend, was gerade so das Ende und die Lösung angeht, aber auch so schrecklich und so grausam, dass ich das Gefühl habe, ich wollte trotzdem unbedingt darüber reden. Und ja, ich bin auch sehr gespannt, ob ihr vielleicht auch schon darüber gestolpert sein könntet. Und damit wir jetzt aber vielleicht nach alledem ein bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break!
Yay! Wer Puppies in Crime schon länger hört, weiß, dass Olaf und ich ja mal versuchen, im Sommer so viel Zeit auf dem Land und im Grünen zu verbringen wie möglich. Und wer im Sommer im Grünen unterwegs ist und eventuell vielleicht auch die Verantwortung für die eine oder andere Blume übernommen hat oder sich darum kümmern muss, wird möglicherweise früher oder später mit einer gewissen Plage konfrontiert werden, und zwar mit Nacktschnecken, die alles auffressen. Ich hatte da gestern Nacht einen ziemlichen Schockmoment, wo ich gemerkt habe, dass, also mir war es vorher schon aufgefallen, dass einige Blumen angefuttert waren, aber dann musste ich, habe ich richtig Panik bekommen und habe dann wirklich noch nachts Leute angeschrieben, war so, oh mein Gott, die Schneckenplage, was ist, was mache ich? Habe heute Morgen panisch mit meiner Mom telefoniert und die meinte dann vor allem, weil ich dann einige Schnecken quasi wieder zurück in den Garten befördert habe, und die meinte dann, ja, Marieke, aber wenn du eine wild gemusterte Schnecke siehst, die nicht wegmachen, also ich habe den Schnecken jetzt auch nichts angetan, ich bin umgesetzt, das sind nämlich Tigerschnecken, beziehungsweise eigentlich Tigerschnägel genannt. Die heißen auch Limax Maximus und können bis zu 20 Zentimeter lang werden und gelten als Schneckenfeind. Also beziehungsweise, also diese Tigerschnägel sollen angeblich die Nacktschnecken wegfressen und damit quasi dazu führen, dass die Nacktschneckenplage, dass dieser Plage Einhalt geboten wird. Mhm. Ich weiß es nicht. Und dann habe ich gedacht, das ist ja interessant, gucken wir uns diese Tigerschnecken doch mal genau an. Stimmt es wirklich, dass die Tigerschnecken die Nacktschnecken auffressen? Und vor allem auch deren Eier, weil das ist ja wichtig. Und ich bin auf einen Artikel vom Bayerischen Rundfunk gestoßen. Und jetzt haltet euch fest, also diejenigen, die große Hoffnung in die Tigerschnecken-Schnägel stecken. Denn es ist nämlich eigentlich gar nicht so, dass Tigerschnägel andere Nacktschnecken fressen. Es gab wohl einige Laborversuche, wo sie andere Nacktschnecken angegriffen und eventuell auch die eine oder andere verspeist haben, steht hier. Aber das war wohl eher, weil sie halt Hunger hatten und weil sie sehr territorial sind, wenn sie groß sind, und die anderen Nacktschnecken dann halt versucht haben zu verscheuchen oder sie halt zu töten. Nacktschnecken sind aber jetzt nicht so deren Beuteschema und auch nicht die Snacks, die sie gerne essen. Das heißt, sie essen eigentlich eher so Pilze oder anderes pflanzliches Material. Und für die Eier der Nacktschnecken interessieren sie sich anscheinend gar nicht. Das heißt, es gibt, ich zitiere vom Bayerischen Rundfunk, noch keine systematischen wissenschaftlichen Untersuchungen zum Fressverhalten der Tigerschnägel. Ja. Ich meine vielleicht eine anekdotische Evidenz, aber setzt nicht so viel Hoffnung in die Tigerschnägel. Gleichwohl, und ich zitiere jetzt nochmal hier aus diesem Artikel, sagt Schneckenforscher Schrödel, dass es natürlich doch total die tollen Schnecken sind. Er sagt, sie sind die Chefs im Revier und können andere Nacktschnecken durchaus verdrängen. Das ist natürlich total cool. Andere Tiere, die bei der Schneckenplage helfen können, sind ja zum Beispiel angeblich Enten, aber ich glaube auch Hühner. Und Igel essen wohl gerne Schnecken. Also wenn man einen naturnahen Garten hat, freuen sich auch die Igel und das freut dann auch die Leute. Es tut mir total leid, weil wir eigentlich in der Puppy Break immer versuchen, positivere Sachen zu machen. Und ich möchte jetzt keinen Schneckenmord propagieren. Aber ja, ich glaube, die Verzweiflung bei vielen Menschen sitzt halt tief. So.
Ja, ich glaube, Menschen, die halt einen Garten haben. Weil ich freue mich über Nacktschnecken. Ich bin Fan. Das ist richtig witzig, weil wir sind letztens in einer kleineren Gruppe einfach nur von der U-Bahn zu Freunden gelaufen. Und dann hat der ganz vorne so richtig, richtig laut geschrien, war so, Vorsicht! Weil da ganz viele Nacktschnecken waren, damit wir die nicht zertreten.
Ach übrigens, ich habe da auch recherchiert. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel irgendwie so Natron und so. Das ist aber wirklich grausam.
Oh Gott.
Also ich finde auch, wenn man so eine Schneckenplage jetzt feststellt, sollte man schon versuchen, die schneckenfreundlich zu lösen. Wobei ich halt den Frust verstehe.
Und ich wollte gerade sagen, das hier ist ja unsere letzte Folge im Juni, das stimmt aber nicht. Das hier ist die allererste Folge im Juli, am 1. Juni. Trotzdem besprechen wir jetzt in den Empfehlungen unsere Bücher, die wir für unsere Lese-Challenge gelesen haben. Das Motto im Juni war Essen und Getränke, also alles, was man irgendwie verspeisen oder trinken kann, was auf dem Cover ist oder worum es in dem Buch geht. Darum ging es in unserer Lese-Challenge. Wenn ihr gar nicht wisst, wovon ich spreche, schaut mal bei Instagram vorbei. Da haben wir uns nämlich eine Lese-Challenge überlegt. Jeden Monat gibt es ein Oberthema und ihr könnt lesen, hören, Comics anschauen zu diesem Thema. Das ist alles euch frei überlassen.
Filme gucken,
genau, wenn man mal nicht lesen möchte. Und wir haben uns auf jeden Fall ein paar spannende Bücher ausgesucht. Willst du anfangen?
Nee, ich würde gerne deins zuerst hören. Ich bin richtig gespannt.
Ja, ich habe nämlich, habe das auch richtig früh schon gehört. Ich habe es als Hörbuch gehört. Und zwar habe ich Slow Noodles von Chanta Nuang gehört. Und das ist ein Buch, auf das ich mich schon sehr gefreut habe. Das ist dieses Jahr rausgekommen. Das gibt es aktuell auch nur auf Englisch. Und zwar geht es da um die Autorin, die aus ihrer Sicht eben ihr Leben so wiedergibt. Und zwar ist sie in Kambodscha aufgewachsen, ist erst in sehr gut behüteten Familienverhältnissen aufgewachsen, hatte sehr, ja, sagen wir, gut Geld und auch gutes Essen und hat sich sehr gut und sicher gefühlt, bis dann sehr viel Aufruhr ins Land gekommen sind. Ein Teil der Geschichte, den ich wirklich so gar nicht kannte und der mich so schockiert hat, was in dem Land passiert ist. Erstmal super viele Menschen getötet wurden, viele, viele Menschen geflohen sind, unter anderem sie auch mit ihren Geschwistern, und zwar nach Vietnam, wo sie sich dann bei Familienmitgliedern irgendwie auch ein Leben aufbauen mussten, aber auf einmal einen ganz, ganz starken Kontrast hatte, sehr ja, in Armut eigentlich gelebt hat, weil es eben wenig Geld für viele Menschen irgendwie war. Und sie erzählt eben, wie ihr Leben danach weitergeht, wie sie dann auch zum Beispiel in Thailand in so einem Camp dann auch eine Zeit lang lebt und wie sie sich ihre Zukunft dann aufbaut nach all den traumatischen Dingen, die sie irgendwie und ihre Familie durchgemacht haben. Und diese ganze Geschichte, ihr ganzes Leben erzählt sie immer an Beispielen von Gerichten, die sie zu der Zeit irgendwie gerne gegessen hatte. Also ganz am Anfang eben die Lieblingsgerichte, die ihre Mutter gekocht hat, und dann beschreibt sie die auch und gibt auch Rezepte mit. Also man ist quasi so ein bisschen dabei, wie die Autorin, während sie das so erzählt, kocht und wie sie sich daran erinnert, wie das geschmeckt hat, was für Gewürze benutzt wurden. Und man sieht halt diesen starken Kontrast von so sehr viel Essen, sehr viel Varietät, sehr vielen Lebensmitteln zu später wirklich ganz viel, wie sie mit ganz viel einfach nur mit Reis gekocht haben und wie sie versucht haben, daraus eben leckeres Essen zu machen und wie wichtig Essen einfach auch, nicht nur in der Kultur, aber gerade auch bei ihrer Familie irgendwie war. Und ich fand das so gut und so spannend und gleichzeitig, es hat so mein Herz so genommen und zerbrochen und dann irgendwie zusammengeflickt, weil ich wirklich sagen muss, wirklich die Geschichte anging, nichts wusste tatsächlich und sehr viel gelernt habe und gleichzeitig so schockiert war. Und ich fand einfach diese Kombination aus Geschichte und Lebensrealitäten mit Essen und Kochen und anderen Kulturen, das war so für mich die perfekte Kombi, wie ich quasi gerne neue Dinge erfahre und lerne. Und ich Ich kann das jedem eigentlich empfehlen.
Ja, ich finde, es hört sich auch gut an. Das ist auf jeden Fall auf meiner Liste. Mhm. Gleichzeitig weiß ich, dass es halt wieder eins dieser Bücher ist, wo man dann wahrscheinlich sich halt wirklich emotional drauf einstellen muss. Und ja, ich habe mal mit irgendwie 19 oder 18 beim Reisen First They Killed My Father oder so gelesen, wo es auch so darum geht, so ein bisschen. Ja. Und die ganze Geschichte, und war damals so erschrocken, auch was ich da für eine Wissenslücke hatte irgendwie.
Ja.
Und dann auch die Kombination, die du sagst, mit Essen und so, weil Essen ja so emotional ist einfach und so viel irgendwie damit irgendwie verbunden ist und so.
Total.
Und ich glaube auch, dass Essen auch eine Möglichkeit ist, über Sachen zu reden und so eine Sprache zu finden. Man sagt ja oft, dass Essen auch so eine Sprache der Liebe ist. Und ich kann mir vorstellen, dass halt solche Sachen wie Essen, aber zum Beispiel auch Musik halt immer helfen können,
ja,
über Sachen zu reden, weil man so einen Ansatzpunkt kriegt, der das Ganze irgendwie so eine Verbindung noch herstellt, um dann wie so ein Anker für die anderen Sachen, die dann noch erzählt werden, dafür zu finden. Weißt du, was ich meine?
Voll. Ich hatte auch, als ich das fertig gehört habe, kurz mit Marieke darüber geredet, weil ich gerade so das Ende auch so mit, wofür sie sich dann eingesetzt hat später und wie quasi sich so ein bisschen der Kreis auch geschlossen hat, so von, es passiert, ich fühle ein schönes Leben mit meiner Familie zu, es passieren ganz, ganz viele schreckliche Dinge und dann baue ich mir ein neues Leben mit meiner Familie auf und setze mich für ganz viele wichtige Dinge ein, so, so auch so inspirierend einfach fand. War eine sehr, sehr bewegende, emotionale Leseerfahrung für mich. Was hast du gelesen? Ich weiß es schon. Ich frage für die People, die es nicht wissen.
Ja, Amanda muss ja auch immer bei Instagram unsere Posts für die Lese-Challenge machen. Und ich glaube, du hattest mich gefragt, wie formuliere ich das? Und das Buch, was ich mir ausgewählt habe, ist This is Your Mind on Plants von Michael Pollan. Auf Deutsch heißt es, warte mal, ich habe das gerade nachgeguckt und fand das so ein bisschen Kaffee, Mohn, Kaktus. Eine Kulturgeschichte psychoaktiver Pflanzen. Und in diesem Buch hat sich Michael Pollan auf die Spuren so ein bisschen von psychoaktiven Pflanzen begeben. Und das Buch ist in drei Teile aufgeteilt. Wie gesagt, es geht einmal um Opium, einmal um Koffein und einmal um Mescalin. Und das finde ich halt so interessant, weil gerade auch dieses, dass es halt um Kaffee geht im deutschen Titel, im echten Buch geht es um Koffein, das heißt auch um Tee. Mm. Und im ersten Teil geht es um Opium. Und ich war richtig so, Opium, gar nicht so viel Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich weiß auch nicht, warum. Obwohl wir das viel zum Beispiel im Geschichtsunterricht hatten, so die Opiumkriege und so. Und das ist aber mit Abstand mein liebstes Kapitel gewesen.
Oh, wow.
Weil er nicht nur kurz über diese Pflanze schreibt. Und das Buch ist total unique, weil jedes Kapitel komplett anders ist irgendwie. Und dieses Kapitel besteht halt hauptsächlich aus einem Artikel, den er Mitte der 90er geschrieben hat, über seine Erfahrung, wie er damals in den 90ern Mohn angebaut hat. Und dass das gerade zu einer Zeit war, wo auf der einen Seite so ein bisschen das Bewusstsein kam, dass man ja theoretisch aus Mohn auch Schmerzmittel machen kann, indem man so quasi so aus Mohn so einen Tee macht. Und dann gleichzeitig, dass halt die Drogenbehörden der USA auch gemerkt haben, oh mein Gott. Und dann beschreibt er dieses Vorgehen der Drogenbehörden gegen halt Gärtner, also gegen die Pflanzencommunity und so ein bisschen dieses Problem, was ist denn jetzt illegal? Ist denn jetzt die Pflanze illegal? Darf ich die Pflanze anpflanzen? Wie viele Leute haben denn hier Sachen? Ab wann ist es illegal? Was passiert mir? Ist jetzt das Problem, dass ich die Pflanze hab? Nee, das Problem ist, dass ich weiß, dass die Pflanze theoretisch, also so, es ist so witzig und dieses Kapitel ist so witzig. Ich habe mehrmals wirklich richtig gelacht, weil es ist nicht albern oder so. Es ist so diese subtile Angst und diese Fragen und diese Absurdität in diesem Aspekt, so wie sie dann quasi gegen die ganzen Zeitungen vorgeben, Gärtnerzeitungen und so, und denen quasi sagen, ja, jetzt berichtet nicht mehr darüber, aber wie sie dann zum Beispiel auch tatsächlich wohl falsche Informationen darüber verteilt haben, ob das Mohn eigentlich, also dieser Opium-Mohn gar nicht in Amerika anbaubar ist und all solche Sachen. Das ist super absurd. Und einen ganzen Teil von diesem Artikel durfte er damals zum Beispiel auch nicht veröffentlichen.
Gott.
Beziehungsweise hat er damals nicht veröffentlicht, weil er sich damit möglicherweise ja gestanden hätte, dass er sich strafbar gemacht hat. Und den hat er dann aber später wiedergefunden und jetzt halt in dieses Buch mit eingebaut. Und ich fand das so interessant. Mhm. Ich fand es so interessant. Und im zweiten Kapitel geht es dann um Koffein, also Tee und Kaffee. Und zwar unter diesem Blickwinkel, dass er so ein bisschen die These, oder dass es die These gibt, dass diese beiden Pflanzen ganz krass die Menschheit beeinflusst haben. Weil zum Beispiel im Mittelalter, also es wird so ein bisschen die These aufgestellt, im Mittelalter hat man ja viel Bier einfach getrunken und Wein und teilweise auch zum Frühstück. Das heißt, die Leute waren eigentlich alle die ganze Zeit mal so ein bisschen betrunken. Und das ist dann mit dem Aufkommen von Kaffee und Koffein, in der ich jetzt mal sehr europäisch betrachtet, Wein auch ersetzt wurde, teilweise. Und dass es halt ja mal geholfen hat, so ein bisschen die europäische Gesellschaft aus diesem Alkoholtief rauszuholen und die Gesellschaft ja produktiver zu machen. Und dann gleichzeitig die Frage, wer hängt denn jetzt von wem ab? Haben einfach diese Kaffee- und Teepflanzen richtig gut geschafft, die Menschen abhängig zu machen und so dazu geführt, dass sie sich ja ausgebreitet haben? Also es sind so viele interessante Fragen, die in dem Kapitel aufgeführt werden. Und im dritten Kapitel geht es dann halt um, ja, im Kaktus heißt es, also im psychoaktive Kakteen quasi, und da geht es dann ganz viel um diese Problematik zum Beispiel auch von Cultural Appropriation, weil diese Pflanzen und diese Mittel ja eine ganz wichtige Bedeutung haben für viele Rituale, zum Beispiel von indigenen amerikanischen Communities und so, und wie das unterschiedlich gehandhabt wird und vor welche Probleme ihn das gestellt hat, wo er dann auch abwägen musste, so was kann ich machen überhaupt als weißer Mann und Journalist, und fand ich auch super spannend. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welches mein Lieblingskapitel ist, aber am lustigsten fand ich auf jeden Fall das erste und am krassesten für mein Verständnis, glaube ich, war so das zweite. Mm. Ja.
Finde ich richtig interessant. Vor allem, ich habe auch als du Mohn gesagt hast, ich glaube, ich habe das irgendwann wahrscheinlich als Kind oder Teenager mal gehört, dass man so mit Mohn aufpassen muss. Und das ist bis heute in meinem Kopf, dass wenn ich zu viel Mohn esse, dass dann high werde oder irgendwas spüre.
Ja, das Kapitel war wirklich interessant, weil er ist einfach so, das ist halt das erste Kapitel, das sehr, sehr humorvoll geschrieben dann halt. Und ja,
ja.
Hatte ich sehr viel Spaß.
Sehr gut. Guck mal, voll der erfolgreiche Lesemonat-Challenge. Ja, ja, richtig gut. Look at us. Und wir haben es auch beide gelesen. War auch schon mal nicht so. Aber dadurch, dass mir jetzt erst aufgefallen ist, quasi, dass ja jetzt auch schon Juli ist, muss ich mich mal an den Post machen für jetzt die Lese-Challenge. Smotch ist übrigens Sommer.
Ich habe auch schon ein
Echt?
Buch.
Ich muss noch mal gucken. Ja.
Also ich glaube, ich bin mir noch nicht 100% sicher, aber zu 98%.
Ich bin gespannt. Ihr seid vielleicht auch gespannt. Dann rüber zu Instagram. Da erfahrt ihr es dann als erstes. Und ich glaube, das war's auch. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir hoffen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin Amanda.
Ich bin Marieke.
Und das war Puppies in Crime.
Tschüss.
Hi, this is Farnoosh Tarabi, host of the Webby-winning podcast, So Money. If you're aiming for a goal, be it saving for a house, growing your family, or retiring, life makes it difficult to stay the course. But with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. Having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill's with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company. What would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, registered broker-dealer, registered investment advisor, member SIPC.